Mein Name ist Klaus-Peter Keller. Ich bin Winzer aus Flörsheim-Dalsheim im schönen Rheinhessen und führe zusammen mit meiner Familie und einem leidenschaftlichen Team unser Familienweingut in der 10. Generation. Ben und die gesamte Familie Müller kennen wir schon seit vielen Jahren und lieben ihre bodenständig sympathische Art, die tolle Küche und den großartigen Weinkeller natürlich. Ben ist der gute Weingeist des Hauses, der es immer wieder schafft, uns blind mit Weinen zu überraschen, die wir eigentlich gut kennen sollten, es dann aber doch nicht tun. Da haben wir in netten Runden schon Tränen gelacht. Für diese Momente sind wir Ben und der gesamten Familie Müller immer wieder sehr dankbar.
Ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Mundschenke unserer Zeit. Mein heutiger Gast ist ein richtiger Insider-Sommelier, also nicht nur, dass er selber ein absoluter Insider ist und sich in der Welt der großen Namen leichtfüßig bewegt, dass es kaum einen der großen Weine gibt, die er noch nicht getrunken, probiert oder empfohlen hat. Nein, auch er selber empfiehlt nicht nur Klassiker, sondern ist ein Klassiker. Und das in einem der klassischsten Häuser, die es in dieser Republik gibt. Bei Jörg Müller auf Sylt ist Benjamin Müller-Birkholz die Weinseele. Derjenige, der sich für diese großartige Karte verantwortlich zeichnet. Derjenige, der den Beruf des Sommeliers auf eine ganz eigene Art und Weise mit einer eigenen Gesetztheit einfach lebt und ist. In einer Zeit, wo jeder auf Insta möglichst laut, möglichst selbstdarstellerisch sein möchte und glaubt sein zu müssen, ist er mit sehr viel Erfolg präsent, aber nicht mit sich selber, sondern mit seiner Arbeit. Nahezu täglich postet er die großartigsten Weine dieser Weinwelt, die bei ihm getrunken, durch ihn empfohlen und von ihm besprochen werden. Interessant ist sein Lebensweg. Als Quereinsteiger begann er seine Tätigkeit im bekannten Café de Paris in Hamburg, wechselte danach ins Hotel Vier Jahreszeiten, wo er mehr als nur als Beifang seine zukünftige Frau kennenlernt, um mit ihr später nach Freiburg zu ziehen. Für kurze Zeit im Hotel Colombi tätig, absolvierte er eine 9-monatige Tätigkeit beim Weingut Franz Keller in Oberbergen. Hier entwickelte er ein ganz eigenes Gespür für Wein und erarbeitete sich einen ganz eigenen Feinsinn, eine ganz eigene Interpretation dieser ganz eigenen Welt der Weinwelt, um danach zusammen mit seiner Frau in den schwiegerelterlichen Betrieb zum Restaurant Jörg Müller nach Sylt zu wechseln. Recht schnell übernahm er die Weinkarte und wurde in über einem Jahrzehnt zu dem, was er heute ist: Big Ben. Als ich die Weinkarte vom Restaurant Jörg Müller durchforstet habe, habe ich mich sehr gefreut, neben ganz, ganz vielen Gewächsen ein Weingut zu finden, das mich auch durch nahezu alle meine Weinkarten begleitet hat. Schon vor über 20 Jahren begeistert vom Stil, von der Einzigartigkeit der Weine der Fattoria Le Pupille, war es nahezu ein Muss, die Weine immer bei mir auf der Weinkarte zu haben, so wie bei Ben. Und so wird es wahrscheinlich Ben auch gehen. Interessanterweise hatte ich vor einigen Tagen Kontakt mit Ettore Arturo Rizzi, dem Sohn von Elisabetta Gibetti, und hatte ihn gebeten, mit 2-3 Sätzen die oftmals recht unbekannte Geschichte der Fattoria Le Pupille zu erzählen. Und diese möchte ich zu gerne mit euch teilen.
Fattoria Le Pupille was born in Maremma, Toscana. Maremma, Toscana is the southernmost region of Tuscany, just above Lazio region, where you also find Rome. And Maremma is this coastal part towards the seaside, starting from Bolgheri and reaching Tarquinia. This beautiful region has Murellina di Scanzano DOCG, which is also the only DOCG in Tuscany where you find Sangiovese growing close to the seaside. So this has a big, big influence on the style of our wines. And also in general, the agronomical and enological part, it has a big influence, no? Because Sangiovese growing close to the seaside has lower acidity and sweeter tannins. So you have a more approachable version of Sangiovese, which is also Morellino, is also, let's say, the easy red wine that everyone drinks here in Tuscany for aperitivo. Is it can have quite different stylistic varieties, let's say. I don't know. And Le Pupille, Fattoria Le Pupille was born in Pereta. Fattoria in Italian means farm. So when Fattoria Le Pupille was created, it was a typical Italian farm. We had some sheep to then make cheese. We had cows. We had vines to make some wines. And then we had olive trees. So it was a typical Tuscan farm. The owner of the farm was Alfredo Gentili, also nicknamed Freddy. Freddy is my sister's granddad. I say my sister because my mom had two marriages. The first one, she made Clara in Geneva, and then she made us three. In total, I have four sisters and only one, which is me. So Freddy started this farm, and he was the best friend of Giacomo Tacchis. Giacomo Tacchis, you know, that is the godfather of the great Italian wines. He is the man behind Sassicaia, behind Saffredi, behind Tignanello, behind San Leonardo. I mean, all the great staples in the Italian wines were, let's say, first thought and made by Giacomo Tacchis. He was best friend with Freddy, and he used to come at Le Pupille when he had some time to spend time with him, to taste the wines and try to improve them. My mom had this belief that this special place, this special soil where Le Pupille is really similar to the Grav in Pessac Léognan. The soil structure is very, very similar. So he said, listen, I guarantee you that here with Cabernet Sauvignon, you have the possibility of doing a great red wine. My mom, she grew up with my grandpa, who used to drink Bordeaux for special occasions. So she used to love and still love Bordeaux wines. And there she had her cup of tea. You know, it was multiple intentions all coming together. And then they decided to plant this Cabernet Sauvignon vineyard in 1984, but unfortunately Freddy in 1985 passed away. He had a heart attack, he passed away, and so he never saw the vineyard. So that's why she decided to give at first his name to the vineyard, calling the vineyard of Freddy, and then she also decided to homage him with the wine, calling the wine Saffredi. Saffredi means Freddy knows. In Italian, the words should be split with a space, Saffredi, but she decided to make it a one-word sentence. And so this is how her wine story started, and as her wine story started, also Fattoria Le Pupille wine history started, because she was the one who transformed it into a wine-making business, let's say.
Ich war überrascht, weil ich mir der besonderen Geschichte dieser Farm gar nicht bewusst war. Vielen Dank, lieber Ettore, für die Spiegelung deiner familiären Weingutsgeschichte und vor allem für die sehr berührenden, sehr besonderen, außergewöhnlichen Weine und für die Unterstützung der heutigen Podcast-Folge. Ben, soll ich eigentlich Ben oder Benjamin sagen? Oder Benjamin?
Die Leute kennen mich unter Ben. Ja, ich habe auch keinen Nachnamen.
Du hast noch einen zweiten Vornamen, Big.
Ja. So.
Big Ben. Hatte ich so jemand schon mal im Restaurant angesprochen?
Ja, ganz viele.
Das, echt? Ist ja witzig.
Das kam ja eigentlich von Herrn Gantenbein, der hat es ja eigentlich erfunden.
Ach.
Weil der wusste nicht, Herr Ben hat er immer gesagt, damals als er bei uns war. Und dann meinte Achim, welcher Herr Ben? Also Wine Terminator. Und dann ja Big Ben. Und dann seitdem... Da wurde es geboren, quasi.
Ist ja witzig. Und du hast als Insta übernommen und bist da zum, eigentlich schon fast zum Held geworden auf Instagram. Also allein mehr oder weniger fast nur durch Flaschenpostings.
Ja, durch Leergut.
Was ja, ja. Durch Leergut. Ist euer Flaschencontainer eigentlich einer der begehrtesten in nicht nur auf Sylt, sondern in der Republik? Oder?
Also er hat,
ich meine, was ihr da reinballert, das ist ja schon wert in sich selber,
oder? Er hat auf jeden Fall schon viel gesehen, ne?
Aber kommt auch jemand rein und sagt, ich würde ganz gern die und die Flaschen, die ich gestern auf Insta gesehen habe, kaufen? Oder ist sowas?
Es kommen schon viele und fragen nach dem Wein dann explizit, wie der war. Und man merkt dann schon, dass manchmal, dass gerade dann von den jüngeren Gästen mal was bestellt wird, was die Tage davor auch ging.
Aber es ist ja schon in dem Sinne legendär. Also manch einer mag vielleicht am Anfang glauben, dass ihr die Flaschen sammelt und dann fünfmal da irgendwie präsentiert. Aber eigentlich ist es ja bei euch Realität, ne? Also ihr verkauft den Kram ja eigentlich auch, den ihr da postet und zeigt. Und noch nicht mal zum Angeben, sondern einfach, dass man zeigt, dass es so einen Laden noch gibt.
Ja, wir haben ja gar keine Kapazität, um so viel Leergut zu lagern. Das haben mich schon tatsächlich öfter mal Leute gefragt, ob wir das alles aufheben. Ich so, wo sollte ich das hin? Ja, da brauche ich ja nochmal einen Weinkeller nur für Altglas.
Im Prinzip schon, ja. Also ich finde es total reizvoll, wenn du in manche Läden reinkommst und dann siehst, was da schon alles getrunken wurde, weil die ganzen leeren Flaschen irgendwie aufgehoben werden. Aber bei euch könnte man wahrscheinlich einen halben Strand damit irgendwie säumen.
Also das haben wir natürlich auch, so ein paar Trophy-Flaschen, aber...
Was steht da?
Die müssen schon besonders sein, ne? Wir haben 85 Clos Saint-Denis von Dujac, da steht 69 Bonmar von Berthaud, 76 Conti, 20 Flaschen Cordon Charlemagne von Koch und 93 Morachet Le Fleuve. Ja, 91 Doppelmagnum Morachet von Ramonet. Ja, solche Geschichten.
Hast du für dich den ultimativen Wein? Also war es der erste, der dich fasziniert hat? Oder gab es irgendwie einen Wein, wo du sagst, wenn ich die Chance hätte, den nochmal zu trinken, da...
Also diese Morachet Doppelmagnum von Ramonet, die würde ich schon nochmal trinken. Und am liebsten zu zweit.
bei einer Doppelmagnum, also eine Magnum ist ja eine schöne Größe für zwei Personen, aber ein Doppelmagnum, da wird es dann schon schwierig, zumindest wenn es im Gespräch ausarten sollte.
Ja, nee, aber das war schon... Gänsehaut, also die lag seit Release bei uns im Keller. Und das war einfach schon gut. Also wirklich, wirklich gut. Gänsehaut.
War ja von meiner Seite her immer ganz, ganz große Bewunderung für euch. Wir haben ja erstaunlich viele Parallelen. Ich glaube, derer bist du dir gar nicht bewusst. Aber zum einen sind wir mehr oder weniger im weitesten Sinne beides Müllerkinder. Also wir waren ja, oder du bist, ich war bei einem Müller sozusagen Sommelier. Und dadurch war der Name Müller bei mir natürlich immer allgegenwärtig, aber eben auch Jörg Müller allgegenwärtig. Weil
also Nelson Müller ist nicht der Bruder.
Ach so, ah ja gut. Okay, nee, es waren keine Trillinge und der eine wurde nachgeschossen. Nee, überhaupt nicht. Aber es war halt immer so Jörg Müller und der Dieter Müller, der fand es halt immer... Sehr bewundernswert, dass Jörg Müller ja schon früh anfing, diese Weinleidenschaft richtig auszuleben und einfach auch unfassbar weitgeistig in frühen Jahren schon war. Und selbst in Zeiten, wo noch keiner dran gedacht hat, einen Kredit aufgenommen hat, Wein dafür gekauft hat, was ja total irrsinnig damals, in den, ich glaube, 90er Jahren war das, war... Und Bordeaux gesammelt hat damals.
Ja, teilweise 78 war seine erste Subskription, also Jahrgang 78. Und er hat genauso viel privat gekauft wie die Schweizer Stuben damals als Restaurant.
Wow.
Ja. Und alle fragten ihn, warum er so verrückt ist und 50 Mark für eine Flasche Petrus ausgibt.
Das ist schon irre, das würde ich auch nicht unbedingt machen. Echt, war das damals 78, 50 Mark?
Ja. Irre. Und es war schweineteuer.
Ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo es in der Tat 300, 400 Mark waren. Das war so zu meinen Anfangszeiten, aber 50 Mark ist ja, wow, das ist ja crazy. Und der Keller existiert exemplarisch noch oder? Nee, ist alles jetzt mittlerweile verkauft. Ihr verkauft die Sachen ja auch, das finde ich so außergewöhnlich.
Ja, also die alten Sachen werden dann weniger natürlich. Aber wir kaufen ja nach und gezielt einzelne Sachen kaufe ich schon auch mal nach. Wenn eine gute Quelle sich auftut, ist der Preis fast nebensächlich. Aber der Wein muss dann stimmen, ne?
Das ist ja sowas, wessen sich viele gar nicht bewusst sind. Also, dass es nur sekundär oftmals um den Wein geht, auch eigentlich um den Preis, sondern dass die Herkunft der Weine ja, elementar
ist. Ja, das ist das Wichtigste.
Also, ist es für dich da eher die Schutz vor Fälschung oder ist es für dich die Lagersituation für den Wein, die den Wein ja durchaus und massiv zerstören
kann? Ja, das geht um die Nachweisbarkeit der Herkunft, also wie er gelagert worden ist, dass er aus gutem Keller kommt, weil sonst braucht man keinen 30 Jahre oder 40 Jahre alten Wein kaufen, ne?
Das ist katastrophal, was man dann manchmal aufmachen kann und wenn das aus dem schlechten Keller kommt. Florian hatte das vor 2 Wochen auch sehr, sehr stark thematisiert, dass er sagt, also wenn wir beim Rheingau-Gourmet-Festival irgendeine Raritätenprobe haben, machen verschiedene Flaschen auf, was man da an unterschiedlichen letztlich Situationen hat und die kommen dann meistens aus einem Keller. Aber wenn du dann einen hast, der 5 Jahre neben der Heizung verbracht hat, ist das katastrophal und dann ist jeder Euro eigentlich für die Flasche zu viel. Du kannst doch nicht mal exemplarisch irgendwie wahrnehmen, was der Wein darstellen soll oder darstellen kann. Und ich, wenn man so gelegentlich Weinpodcasts hört, da gibst du den einen oder anderen, der vom Wein spricht und dann aber eben von einer guten Flasche, was dann für jemanden, der gar nicht so bewandert ist, erstmal so ein bisschen skurril wirkt, aber es ist schon maßgeblich für den Wein, um eben auch die Besonderheit eines Weines dann greifen zu können.
Es ist ja wie, wenn man einen Gebrauchtwagen kauft, wo kommt der her, wie sieht er aus, ne? Also auf jeden Fall Füllstand geht über Etikett, das ist das A und O, weil lieber einen feuchten Keller, wo das Etikett angelaufen ist, aber der Füllstand gut als andersrum.
Na. Kann ich mehr als nachvollziehen, ja. Und ich finde den Vergleich mit dem Auto großartig. Also da eben auch, wie wurde eingefahren und das ist heute nicht mehr so wichtig, aber damals aus den Zeiten, als ich mit Autofahren anfing, da fragte man noch, wie wurde die ersten 200 Kilometer gefahren. Und so ist es beim Wein teilweise auch. Was machst du, wenn du eine Flasche hast, die also für dich selber in einem semi-perfekten Zustand ist? Kann man da irgendwie den Wein noch retten? Also versuchst du dann mit Dekantieren, mit den richtigen Gläsern, mit irgendwelchen Weinwerkzeugen, Weintools oder sonstiges, den in Form zu bringen? Oder ist er dann verloren?
Es kommt darauf an, wie schlimm das ist. Aber oft kann man schmeichelndere Gläser nehmen. Also normal haben wir Zalto-Bordeaux-Gläser.
Komplett im Restaurant, überall?
Nee, und Zalto-Uni. Ja, aber wir haben noch ein paar alte Serien von hier Zwiesel, das Modell Rioja aus der Enotheca-Serie. Und das gibt dem Wein oft viel mehr Rückgrat und ein bisschen mehr Halt. Also mehr Korsett und schmeichelt ihm mehr. Also gerade wenn er so ein bisschen brüchig ist oder anfängt auseinanderzufallen, dann gibt man damit eine gute Stütze noch.
Finde ich teilweise elementar. Hast du Lieblingsgläser? Also sind Zalto bzw. die Enotheca deine Lieblingsgläser oder hast du zu Hause privat andere?
Nee, privat haben wir Zalto.
Haben sich wunderbar durchgesetzt, ne? In ihrer Art und ihrer.
Ja, also es gibt natürlich auch andere Gläser, auch Josephinenhütte gefallen mir sensorisch besser als optisch.
Ja, es ist dann nicht einfach, stimmt, ja.
Ja, und ja, schlechte Gläser macht ja eigentlich keiner mehr, ne?
Kaum noch. Also ich finde, selbst im einfachsten Bereich gibt es durchaus anständige Gläser. Also zumindest wenn du auf einen der namhaften Marken gehst. Ist teilweise aber elementar, was so ein Glas dann auch mit dem Wein machen kann. Arbeitest du viel mit Dekantern, oder?
Wenig. Wenig.
Ah, okay. Hast du eher die Chance, die Weine frühzeitig aufzumachen, oder ist das, siehst du eher so den Weg, den der Wein im Glas nehmen sollte, als das Ziel des Ganzen?
Genau. Also ich mag die Entwicklung im Glas sehr gerne. Also auch der Gast kriegt es ja anders mit. Natürlich dekantiere ich auch Sachen, wenn es dann sein muss. Also nicht, wenn es sein muss, aber wenn es Sinn macht. Aber so, wenn zwei Leute eine Flasche trinken, dekantiere ich ungern, weil die Entwicklung im Glas dann doch eigentlich schön ist. Ne? Auch für die Gäste, das geht ja dann so mit dem Abend. Ja.
Finde ich genauso und bin ich zu 100% bei dir. Dazu gehört aber, finde ich, oftmals unfassbar viel Vertrauen und Vorschusslorbeeren seitens der Gäste dir gegenüber, weil der Wein, wenn er natürlich am Anfang verschlossen ist, dann muss man ja in dem Sinne Fürsprache halten und sagen, oh, der kommt noch, der entwickelt sich noch. Und dieses Aufmachen ist ja manchmal das Schönste beim Wein. Also wenn man so das Gefühl hat, Das letzte Glas ist das absolut perfekte bei dem Wein, dann ist es ja eigentlich genau der richtige Weg, den man gehen sollte. Es ist ja eigentlich manchmal katastrophal, wenn der Wein schon beim ersten Glas perfekt ist und dann keine Möglichkeit der Entwicklung hat.
Ja, und bei uns sind die Weine auch recht kühl. Also wenn die Rotweine ad hoc bestellt werden, sind die bei 12 Grad.
Ja, und die, wow, super.
Und die Entwicklung mit der Temperatur, also wenn die aus dem Keller unten kommen, ne? Klar. Im Chambray habe ich sehr wenig Kapazität für Rotweine. Und deswegen läuft es da auch über die Zeit. Mhm. Sehr viel Diskussion mit Temperatur, aber gut, das sitzen wir aus.
Ich glaube, das hast du überall. Also auch egal, welche Temperatur du wählst. Und also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie ein, zwei Mal in der Woche keine Diskussion mit Temperatur hatte. Bist du da dogmatisch oder bist du da dominant, dass du einfach sagst, my way or highway? Oder also sprich, wenn jemand es jetzt, keine Ahnung, er bestellt sein Pinot Morache und möchte ihn ganz gerne bei 3 Grad.
Ja, ich steck den ins Eis. Ist es für dich? Also ich steck die Flasche in den Kühler, buddel die im Crushed Eis ein und dann soll das so haben. Ne? Meine Frau trinkt auch sehr gerne sehr kalt. Dann lasse ich mir einfach mehr einschenken und lasse es im Glas warm werden.
Ja. Aber du bist ja nicht so der Patriarch, der dann sagt, bei mir werden die Weine so getrunken.
Nee. Am Ende bezahlt ja trotzdem der Gast. Also ich würde jetzt keine Eiswürfel zum Morache bringen. Oder ich würde sie bringen, aber nicht reintun.
Das war witzigerweise für mich auch immer ein Weg und ein Kompromiss. Also letztlich sehe ich es genauso wie du, dass der Gast ist letztlich ja dann doch derjenige, der die Rechnung begleicht und glücklich werden muss. Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Aber manchmal hatte ich auch so gewisse Grenzen und habe total gerne, wenn es jemand möchte, Eiswürfel gebracht. Aber er soll damit machen, was er möchte. Und ich wollte ihn dann nicht unbedingt in den Rotwein reinschütten.
Nein,
aber gibt es für dich Grenzen, wo du sagst, sowas macht man nicht mit Wein? Oder bist du da in dem Sinne in der Tat Dienstleister oder zuträglich? Oder?
Nein, da bin ich schon Dienstleister. Also wenn es jetzt ganz absurd wird, wenn einer die 45 Mutter mit Cola trinken will, dann würde ich schon mein Veto einlegen. Nee, aber
schade, würdest du ihm abkaufen, würdest du das Kind rauskaufen?
Ja. aber sonst soll jeder machen, was er meint, ja. Weil wenn ich meinen Rotwein im Restaurant kühlen lasse, sagen die Leute auch, der spinnt. Ja.
In der Tat schon, es hat sich eigentlich dermaßen so eingeprägt, das finde ich erstaunlich. Wenn du im Restaurant bist, suchst du den Wein eher nach den Speisen oder die Speisen nach dem Wein oder ist Restaurant nach dem Wein oder ist Wein sowieso egal?
Nee, also ich mache eher Abstriche beim Essen als beim Wein.
Ja. Ja,
also wir suchen Restaurant nach Wein aus oder es gibt da, beim Japaner trinken wir meistens keinen Alkohol, weil es da keinen Sinn macht, finde ich. Weil das Essen so fragil, filigran und ja, präzise ist, dass man dann nicht noch sich Alkohol reinschütten muss. Und da die meisten Japaner sowieso eine sehr spärliche Weinkarte haben und sage mir nicht schmeckt. Ja. Wird es also so schwierig. Und dann 7 Bier zu trinken, nur um was zu trinken, macht ja dann auch keinen Sinn. Ja.
Das macht in der Tat keinen Sinn. Und ich finde, Bier ist in der Tat einer der schlechtesten Begleiter. Sake finde ich eine total faszinierende Geschichte. Ich weiß aber nicht, ob wir in Europa, in Deutschland wirklich diesen Feinsinn oder diese Sensibilität für dieses besondere Getränk haben.
Ich probiere das total gerne, aber ich könnte davon keine Flasche trinken.
Ja. Ich habe es noch nie versucht, weil irgendwann hat sich der Hals abgeschnürt und ich hatte dann das Gefühl, ich komm nicht weiter.
Ja, also, die Säure fehlt. Die Säure.
Das kann das Argument sein, ja. Stimmt. Es hat ja überhaupt keine Säure.
Es hat viel Glycerin. Hat sehr viel
Feinheiten.
Also viel Glycerin, finde ich. Und das legt sich schon so über den Hals hinten. Ne? Und nee, mir fehlt da auch der Kick.
Dieses Animierende, was viele beim Wein einfach gerne haben wollen. Also, dass man Wein ja mittlerweile gar nicht über Imposanz oder Extravaganz beschreibt, sondern über eine gewisse Trinkigkeit oder eine gewisse Lebendigkeit oder eine Veränderungsfähigkeit. Ich finde auch, und es soll kein Sake-Bashing sein, aber das Sake sich nicht verändert. Also nicht ohne Grund gibt es den meistens nur in Einglas-Varianten und nicht irgendwie. Also es passiert das, was man beim Wein hat, oftmals nicht, aber vielleicht hatte ich da auch nur die falschen Sorge. Also ich will da gar nicht niemand zu nahe. Gibt es für dich irgendwas, was dem Wein nahe kommt? Also hast du irgendein Getränk, wo du sagst, Das macht mir genauso viel Freude oder das kann ich genauso einsetzen?
Nee, eigentlich nicht. Weil,
Schwierig,
ja,
ne?
weil Wein ist das auch, was alkoholtechnisch noch am vertretbarsten ist. Weil diese,
Ja.
also Whisky, Schnäpse, ist für mich einfach schwierig, weil ich möchte ja dann auch was trinken, wenn ich es habe. Und dann so dieses Rumnippen, nein, finde ich schwierig.
Das
Ja.
machen die auf dem Land,
Ja.
ne? Das mit dem Rumlippen.
Nee, nee. Und da, ich trinke dann schon lieber. Und dann geht eigentlich
Ja.
nur Wein oder Tee.
Ja.
Tja.
Tee hat auch eine gewisse Vielfalt, aber mir fehlt da so ein bisschen dann auch die Tiefe. Kommt auch jemand zu euch ins Restaurant und bestellt Bier?
Ja, klar. Also wir haben ja auch Bier vom Fass, also eins.
Ja.
Und ja, wir sind ja schon ein normales Restaurant, würde ich mal
Naja, so
behaupten.
normal auch nicht. Also da. Also ihr habt ja schon eine gewisse Außergewöhnlichkeit. Also ihr wart ja schon in dem Sinne auch relativ legendär, dass ihr auf den ganzen Sternekram damals verzichtet habt, mehr oder weniger. Und aber trotzdem euren eigenen Weg gegangen seid. Und einfach auch da mehr oder weniger, ihr wart ja so mit einer der ersten, die das ganz auch intensiv gelebt haben, gesagt haben, wir brauchen das nicht, sondern wir können auch so bestehen. Habt ihr es mal vermisst? Also fragen das Gäste auch mal nach, dass ihr,
Also man
habt ihr
merkt
einen
schon
Stern, wollt ihr einen Stern?
bei ein paar wenigen Gästen, die fanden es vorher schöner. Aber ja, also man verliert immer jemanden, wenn man was neu macht.
Ja.
Aber wir haben viel mehr dazu gewonnen. Also auch die ganze Lebendigkeit im Restaurant ist jetzt eine andere als früher. Ja. Nee, wir vermissen es nicht. Also ich manchmal so Tablettservice, das ist schon manchmal schön, ja. Also wenn ich so einen Abend im Monat hätte, würde mir das
Wo
reichen.
man das noch mal leben kann,
Ja.
ja. Hast du es damals mitgemacht? Also ich meine, es war um 2004 oder 5, dass der Stern
Nee, nee,
abgegeben
nee, 10 Jahre
wurde, oder?
später, 14.
Ach, wow, da habe ich das total falsch abgespeichert. Aber dann hast du es ja im Prinzip noch mitgemacht, die ersten
Ja,
Zeiten, oder?
ja,
Dass
ja,
du, ja,
ja. Ich
wow.
mag das schon auch, ja, aber
Ja.
ohne Krawatte ist mir dann trotzdem wohler.
Ist da der Weinservice ein anderer gewesen? Also war der wahrscheinlich nicht der Anspruch, weil ihr das ja mehr oder weniger auch mit der Qualität der Weinkarte, mit der Auswahl und so weiter rechtfertigt. Aber also war man selber geforderter oder ist es jetzt
Nee,
fordernder,
die
wenn man
Leute haben sich
A
mehr darauf eingelassen, weil man natürlich dann an einem Tisch steht und es am Tisch aufmacht und viel mehr zelebrieren konnte auch. Ne? Also sowohl vom Platz natürlich als auch von der Zeit. Aber ja, es ist jetzt lockerer, ne? Klar.
Ja, ich glaube, auf die Dauer dann wahrscheinlich auch entspannter für einen selber. Habt ihr Walk-ins, also welche, die reinkommen und sagen, oh, Sie haben ja hier eine große Weinkarte? Weil ihr seid ja mehr oder weniger der bunte Hund. Insofern für die Weinkarte auf Sylt, die ja in ihrer Art schon sehr außergewöhnlich ist. Also, aber kommt auch jemand zufällig mal bei euch rein?
Zufällig selten. Selten. Die meisten wissen
Ja.
schon, weil viele haben auch immer noch Schwellenangst. Ja, der Name hängt schwer. Aber ja. Nee, eigentlich, ja,
Was
in
mich.
der Bar kommt mal jemand rein, der mit jemand reinkommt und dann
Ja.
sagt, hier war ich noch nie. Der Kampner fährt so ungern raus aus seinem Dorf. Ja. Ja, es ist
So viele
tatsächlich so.
gibt es da aber auch nicht mehr,
Nee,
oder? Oder
aber
gibt
auch
es schon
die
noch
immer in
eine.
Kampen wohnen, also ihre Ferienhäuser oder mieten,
Ja.
die fahren einfach ungern ins böse Westerland.
Ist das so parteiisch auf der Insel, dass man das so stark differenziert, also wie jetzt, keine Ahnung, irgendwo in den Bergen die einzelnen Dörfer, dass die so separiert sind, ist das auf der Insel genauso oder? Also, dass der Kampner nicht mit dem Westerländer redet oder
Nein, das
ist es da
nicht, aber
relativ entspannt?
der normale Kampner Gast fährt selten woanders hin, wenn es nicht die Sansibar oder der Söringhof ist. Sonst bleibt er im Dorf.
Was ja auch schön ist, also
Ja,
aber
alles
es ist
gut,
ja
alles
schon eine
gut.
geballte
Ist ja
Vielzahl an
legitim.
tollen Weinkarten, die ihr auf der Insel habt. Also da gehst du selber gerne Wein trinken
Ja,
oder bist
ja.
du in den Hochzeiten so eingebunden, dass du gar keine Chance dazu hast?
Wir haben ja trotzdem 2 Ruhetage. Und ja, da gehen wir auch aus.
Und es wird nicht langweilig auf der Insel.
Nee, nee, nee. Also ein Wettrüsten im positiven Sinne.
Ja. Tut sich da viel? Also öffnen ständig neue Lokale oder ist das eher dann doch beständig und der 1983 aufgemacht hat, der bleibt bis 2090?
Nee, es tut sich viel. Also dann bei vielen, ich sag mal, normalen Restaurants hängt es dann am Service, wenn da mal einer kommt und da richtig Lust hat, ne? Das wird hier, glaube ich, schon auch gefördert und
Ja.
ja, und gewertschätzt, wenn da einer kommt und das macht.
Und ist es im Winter ist es ja mittlerweile auch nicht mehr so ruhig, wie es, keine Ahnung, vor 15 oder 20 Jahren war. Also
Ja,
als man
ja.
da mehr oder weniger unter sich war. So Saison gibt es ja eigentlich in dem krassen Sinne eigentlich gar nicht mehr, oder? Also
Ja,
es ist
und unter
ja.
der Woche. Da, dann kommt es auch ein bisschen auf die Flug- und Zugverbindung an. Durch die ganzen
Ja.
Streiks und Bauarbeiten an den Gleisen. Und dann keine Flüge den ganzen Dezember über. Das merken wir schon. Aber an den Wochenenden ist immer
Krass,
was
ja.
los.
Ja. Magst du lieber die etwas ruhigere Winterzeit oder die Sommerzeit? Also magst du mehr Halligalli oder bist du eher so der.
Ja, ich mag beides. Also im Restaurant mag ich es lieber, wenn es voll ist.
Ja.
Also jetzt unabhängig davon, was für Flaschen gehen, aber einfach, dass Bewegung drin ist.
Gibt es irgendwas von der Karte, was du selber nochmal trinkst oder was du selber überhaupt mal trinken würdest, wo du sagst, ist der Screaming Eagle, wo du sagst, opa, wäre so am Donnerstagabend mal gar nicht schlecht oder doch irgendwie ein Wein, den ich wahrscheinlich noch gar nicht. Eure Karte ist ja online, finde ich
Ja.
mega.
Also letztens habe ich die 2-1 Clos de la Roche von Leroy hochgestellt. Weil die für ein Foto, für eine Probe kommt die und die hat so schön im Licht geleuchtet, dass ich sie eigentlich direkt hätte trinken wollen.
Interessant. Ja, also auch gerade wie ein Jahr wie 2.1 sich dann von so einem Produzenten präsentiert. Sind Jahrgänge für dich wichtig? Also spielst du damit? Ist das, ihr habt ja teilweise von gerade auch Bordelesergewächsen tolle Jahrgangstiefen. Und findest du das noch interessant, wichtig? Oder ist das bei so einem Produzenten auch wie Leroy zum Beispiel eher sekundär?
Ja, in Burgund geht schon der Produzent über den Jahrgang, finde ich. Also generell. Also ja, das muss sie
Aber
auch teuer bezahlen, dieses Wissen. Produzent über
ja.
Lage und Jahrgang. Ja, da bestellt man dann ein Grand Cru aus dem super Jahrgang von dem unbekannten Produzenten. Ja.
Ja. Aber so Unbekannte habt ihr ja eigentlich gar nicht so viele. Also hatte ich jetzt so auf den ersten Einblick wahrscheinlich. Also ihr habt ja schon mehr oder weniger die ganz, ganz großen Namen, die man halt sonst irgendwo nur exemplarisch findet. Die sieht man bei euch auf der Karte ja richtig gebündelt und zuhauf. Ist es denn schade für dich, dass du manchmal gar nicht schräg sein kannst, sondern in dem Sinne sehr, sehr konservativ?
Nee, die großen Namen haben ja ihre Namen auch irgendwo her. Meistens, weil die Qualität auch stimmt. Ja, mit den jungen Bordeaux finde ich es ein bisschen schwierig. Also so generell, weil die auch sehr homogen geworden sind. Auch die Jahrgänge nicht mehr so gravierend sind. Aber früher in den 70ern und 80ern war es natürlich gravierend, ne? Und wir versuchen wirklich nur trinkbare Jahrgänge auch auf der Karte zu haben. Also auch wenn was gekippt ist,
Wow.
dann nehmen wir es runter, ne?
Ja. Gibt es eine Personalfeier?
Ja, oder in der Soße.
Könnt ihr die Soßen auch so nennen? Wir haben heute zum Rinderfilet haben wir Chateau-Margaux-Soße. Bei die natürlich
81.
relativ genau
Ja.
Soße mit Jahrgang.
Ja.
Wär auch nicht schlecht. Ah, ihr schreibt die erst drauf, sobald die trinkbar sind und
Ja.
lagert ihr die selber ein oder kauft
Wir
ihr
lagern die
aktuell
selber ein.
dann? Ja.
Also 20er Bordeaux kam mal wieder
Und
viel. Das waren dann 7 Paletten oder 8.
Wow.
Ja.
Das heißt, es geht jetzt langsam wieder los mit dem Subskribieren, mit dem Einlagern, mit dem Vorlegen. Es war ja eine Zeit lang gar nicht so ein Thema, oder?
Ne, wir haben zu 9 war das letzte, was wir groß subskribiert hatten. Und
Ja.
danach sind die Preise natürlich auch ein bisschen abgedreht. Und dann der nächste Jahrhundertjahrgang und noch ein Jahrhundertjahrgang. Noch teurer, noch teurer. Und alles wurde halt auch geschmacklich immer ähnlicher. Davon geht es jetzt wieder ein bisschen weg. Also wird alles wieder ein bisschen individueller, was natürlich viel schöner ist. Ja, weil sonst kann ich auch nur Dominos kaufen und dann habe ich das halbe Bojak abgedeckt. Ja.
Mehr oder weniger, stimmt. Wo probierst du selber? Also nur im Restaurant oder hast du, fliegst du ins Bordeaux oder fährst du ins Burgund oder ist es bei dir eine reine am lebenden Objekt der Flasche Trinkerfahrung?
Es geht ums Trinken. Also wenn mich was wirklich interessiert, dann kaufe ich mir eine Flasche.
Ja.
Und dann probieren wir die. Also auch im Team. Also die Jungs sind ja alle immer heiß, wenn es was Neues gibt. Und dann kauft mal jemand eine Flasche davon, eine Flasche davon und dann wird es probiert und dann kann man für sich entscheiden, ob man das dann weiter verfolgen möchte oder nicht.
Die Jungs heißt, ihr seid ein größeres Team von Sommeliers oder interessierten Weinkellnern? Oder?
Ja, also weininteressiert sind sie alle. Dominik ist ja meine rechte Hand. Dann haben wir jetzt neu im Team einen Winzer. Der war bei Dautl Kellermeister und ist jetzt im Restaurant und im Weinberg. Und Ole. Ole kommt eigentlich aus dem Einzelhandel, aber sein Vater betreibt hier die Winebank als Partner. Und der wollte auch mal richtigen Wein trinken, dann ist er auch zu uns gekommen.
Ich finde den Ansatz, den du gerade gesagt hast, unglaublich spannend, dass ihr einen Winzer habt, der auch im Restaurant arbeiten möchte, weil für einen Winzer gibt es ja kaum etwas Großartigeres, als in so einem Restaurant zu arbeiten und sei es mal über einfach nur für 2, 3, 4 Jahre, die Weine zu probieren und so seine eigene Weinbibliothek oder sein eigenes Weinwissen nochmal ganz anders kennenzulernen, auch zu sehen, wie Gäste mit Wein umgehen, wie sie darauf reagieren. Das machen eigentlich, finde ich, viel zu wenig Winzer.
Ja, vielleicht sollte man denen von der IHK auch so einen Kurs, so ein Praktikum in der Gastronomie vorschreiben. Wie wir im Sommelierkurs.
Ja, ja. Also fände ich teilweise gar nicht so verkehrt, aber ja. Ist manchmal halt nicht so einfach, die auch so relativ schnell im Restaurant zu trimmen. Da gibt es im Weinberg dann schon einfachere Arbeiten, die es gibt. Aber der Winzer ist nicht nur bei euch im Restaurant tätig, sondern auch im Weinberg. So ist es manchmal bei den Winzern, dass sie das ein oder andere vergessene Schäfchen noch im Keller haben. So auch beim Weingut Waageck Pfaffmann aus Bissersheim in der Pfalz. Ein 2015er Pinot Noir geriet in der Tat in Vergessenheit und kann daher jetzt mit fast 10 Jahren Reife präsentiert, ergründet, entdeckt und für großartig befunden werden. 20 Monate in Louis Latour Eiche ausgebaut, spontan vergoren, hatte Thomas Pfaffmann mit dem Wein eine Vision. Und zwar die Vision, sich mit einem Burgunderwein auf Augenhöhe zu bewegen und trotzdem eine ganz eigene, eine Pfälzerinterpretation des Pinot Noirs zu definieren. Richtig spannend wurden hier Burgunderklone des Pinot Noirs verwendet, aber keine dieser üblichen Zahlenklone, sondern unter anderem der extrem seltene Volnay-Klon, was dem Wein die Finesse, die Tiefe, diese ganz einzigartige Eleganz verleiht. Aber nicht nur das ist der Grund für die Reifefähigkeit und die gerade aufblühende Präsenz des Weines. Es ist die recht lockere Bestockung des Weinberges mit gerade einmal 5000 Rebstöcken pro Hektar. Es ist der wahnsinnig geringe Ertrag von unter 20 Hektoliter je Hektar. Potenziell 12 bis 15 Hektoliter, was total verrückt ist. Es ist dieses Spiel von femininer und maskuliner Eleganz, dieses Viadukt zwischen Kraft und Feinheit, zwischen Handschrift und Eigenständigkeit des Pinot Noirs, die diesen Wein aus dem Hause Pfaffmann einzigartig werden lässt. Und ich erinnere mich noch gerne an die Zeiten, die noch gar nicht so lange her sind, als der deutsche Spätburgunder nicht nur misst, sondern sogar verachtet wurde. Und Winzer wie Thomas Pfaffmann und Weine wie dieser Pinot Noir sind dafür mitverantwortlich, dass die deutschen Pinots eine eigene Anerkennung, ein ganz eigenes Bewusstsein nach außen tragen können. Allein nur, wenn man sich die 95-Punkte-Bewertung beim Falstaff aus März 23 durchliest, die Beschreibung mit im vielschichtigen Bouquet Unterholz, das ist Laub, Kirschkern, dunkle Kirschen, Granatapfel, Rauch und auch ätherische Anklänge. Die präsente Säure nimmt einen mit auf einem langen Weg durch die kräftig kompakte Struktur. Die feinkörnigen Gerbstoffe sind eingebunden. Feinnerviger Säurestrang, große kalkmineralische Spannung. Bekommt man so viel Appetit auf diesen Wein, den man mit Sicherheit nicht nur mit einem Glas genießen möchte, sondern dessen Entwicklung im Glas nachvollziehen, begreifen, verstehen und erleben möchte. Long story short, wenn das ein deutscher Pinot Noir ist, dann ist es eine Freude, diese in der Welt zu präsentieren. Wenn das der Anfang dieses Weinlebens des 2015er ist, freue ich mich auf dessen Entwicklung in 5 oder in 10 oder 15 Jahren. Wenn das ein Wein aus dem Hause Thomas Pfaffmann ist, vom Weingut Wageck Pfaffmann, kann ich es gar nicht erwarten, all die anderen Qualitäten zu probieren. Auf alle Fälle ein Weingut, was durchaus auch die besten Weinkarten unseres Landes schmücken kann. So, ich werde mal zurück zum Gespräch. Ja. Ihr habt den nördlichsten Weinberg unserer Republik, also ihr seid so kurz vor Dänemark.
Genau, also in Keitum ist der.
Ja.
Ja, 2 Hektar Solaris.
2 Hektar, es ist ja nicht wenig in dem Sinne, wie viel ergibt das?
Also 0,7 Hektar sind die Kernanlage, die wurde 2009 angelegt. Und 2018 wurden nochmal 1,3 Hektar nachgepflanzt.
Ja.
Ja, also alles Solaris.
Warum Solaris? Also seht ihr da die Zukunft drin oder?
Ich weiß nicht, also Solaris war ja schon gepflanzt und es ist hier oben, sage ich mal, sehr verbreitet. Also auch die Dänen haben hauptsächlich Solaris. Solaris, ja. Und Johanniter sind so die Rebsorten, die man in den skandinavischen Ländern präferiert.
Damals bei mir aus der Situation heraus gepflanzt, dass man für andere Rebsorten noch keine Zukunft gesehen hat oder keine Präsenz. Glaubst du, das wäre jetzt anders? Also wenn du jetzt die Rebsortenwahl hättest. Ich glaube, ihr habt ja nicht so viel Solaris bei euch auf der Karte. Aber
ja, ja, ein.
Aber also siehst du da persönlich die Zukunft oder ist das...
Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, wie viele Winzer sich damit jetzt schon wirklich auseinandergesetzt haben oder von den guten Produzenten sich mal mit so Piwis auseinandergesetzt haben. Deswegen gibt es da wahrscheinlich noch wenig Brauchbares. Also ja, weil ich würde natürlich auch Riesling und Chardonnay pflanzen, wenn ich Zeit hätte. Aber wir müssen mit Solaris eben keinen Pflanzenschutz fahren. Also überhaupt nicht. Ja, weder Kupfer noch Schwefel. Also Schwefel ist das Einzige, was zugegeben wird, aber das erst im Tank.
Den Ansatz finde ich durchaus interessant, dass man eben keinen Pflanzenschutz anwenden muss. Also sowohl für die gesamte Umwelt,
ja,
als auch für einen selber. Also ich finde auch den Gedanken, den du gerade hattest, total spannend, dass sich wenige Winzer ernsthaft mit diesen Rebsorten beschäftigt haben. Also vieles einfach nur entweder verteufeln oder eben schlecht reden, aber neben dessen, dass es ohnehin relativ wenig Erfahrung damit gibt, hat kaum jemand versucht, wirklich was Großes herauszu...
Also in Rheinhessen gibt es ja viel Solaris, aber daraus wird Federweiser gemacht, das ja schon im August fertig ist. Und sonst wird es doch eher belächelt. Ne? Also auch wir mit unserem Projekt werden oft belächelt. Mal sehen, was die Leute sagen werden.
Bist du selber zufrieden damit? Also
ja. Also ich würde den Wein trinken wollen.
Ist das dein Alltagswein oder hast du einen Alltagswein?
Ich habe keinen Alltagswein.
Abends, Abendbrot?
Nee, wir trinken recht wenig Wein privat und dann trinken wir schon vernünftig. Ja. Also ich kaufe jetzt von keinem Wein 60 Flaschen, nur dass ich jeden Abend ein Glas Wein trinken kann. Meistens habe ich abends auch keine Lust mehr, Wein zu trinken zu Hause.
Ja, es ist dann manchmal, dass man so eigentlich schon fast durch das Erzählen oder durch das auch teilweise Probieren schon so übersättigt ist, dass man gar nicht auch die Ruhe findet für einen.
Ja, aber ich trinke ja keinen Wein, um Wein zu trinken, sondern ich möchte mich ja dann auch mit beschäftigen und nach Feierabend habe ich dann keine Lust mehr, mich damit nochmal auseinandersetzen zu müssen, weil ich es ja nicht einfach nur reinschütten möchte.
Ja.
Also ein Bier nach Feierabend und dann ist der Durst auch gestillt. Nein, und dann brauche ich auch nichts mehr. Ja. Natürlich gibt es Abende, dann reißt man dann noch eine Flasche auf. Aber in der Regel nicht.
Dabei hast du bei dem, wenn ich da nochmal drauf zurückkommen kann, bei dem Solaris Pläne oder ist es einfach eine Spielerei oder wie kamst du dazu? Kam jemand rein und sagte, ich habe mal einen Weinberg, wollt ihr den haben? Oder warst du davon begeistert?
Ja, so ungefähr war es tatsächlich. Ich habe meiner Frau irgendwann mal gesagt, also 2021 im Sommer meinte ich irgendwann, ja, wenn der Weinberg mal frei wäre, würde ich ihn nehmen.
Echt?
Ja. Und 2 Wochen später kam einer auf mich zu, ob ich Lust hätte auf ein Drittel des Weinbergs. Das war ein Schwimmkamerad, mit dem wir morgens immer schwimmen gehen. Der meinte, ob ich, weil der Betreiber des Weinbergs, also der sich hauptsächlich darum gekümmert hat vorher, ist ausgewandert nach Island.
Oh wow.
Dem war es hier vielleicht zu warm.
Such neue Möglichkeiten für Weinberge, oder?
War es zu warm, oder? Ich weiß es nicht.
Ja.
Nee, aber der baut da auch Wein an, jetzt im Gewächshaus.
Ach, wirklich?
Ja, aber nur aus Spaß. Also der ist ja nicht mal ein Weintrinker, aber dem macht es einfach Spaß. Das Wachsen
die
lassen.
Reben wachsen zu sehen und das Schneiden und okay.
Ja, und dann ging es natürlich darum, dass es ganz verkauft wird, weil die anderen natürlich keine Lust hatten, sich drum zu kümmern.
Mhm.
Ja, und schwupps. Hatten wir einen Weinberg.
Gab es da jemals eine Bodenanalyse oder weißt du, auf welchen Böden der wächst? Wird der wahrscheinlich Kalkgestein sein, oder?
Nee, also ein bisschen eine Kiesgrube war da mal drunter.
Ja.
Also recht hohe Drainage hat der Boden.
Ja.
Ja, obendrauf ist aber ziemlich dunkle Erde. Ja.
Okay.
So 50 Zentimeter und dann kommt ein bisschen Geröll.
Aber Hanglagen gibt es ja nicht, ne?
Also ja, so ein bisschen Hang ist es. Aber jetzt. Kein ernsthafter Hang.
Ja.
Aber es ist nicht homogen. Also man sieht schon, dass der Boden variiert. Und dann je nachdem, wo der Wind einfällt. Es gibt dann natürlich so Stellen, die sind härter vom Wind in Mitleidenschaft gerissen als andere. Weil der Wind ist hier das größte Problem. Wind und Fasane.
Die Trauben fressen.
Ja.
Und dann danach bei euch auf der Karte sind.
Ja, hätten wir gern.
Jeder traubenfressende Fasan kommt danach bei Jörg Müller auf die Karte.
Ja.
Aber also es klingt halt immer so wie so ein Spaß und Spielerei mit 2 Hektar. Ist es ja dann irgendwie dann schon irgendwas Ernsthaftes, was man dann
ja, wir haben eine richtige
Arbeit. Ne?
Wir haben einen Traktor, wir haben eine Presse. Also wir sind schon ein voll ausgestattetes Weingut. Also jetzt kommen die ersten Barriques. Ich kriege jetzt gebrauchte Ramonet-Fässer kriege ich jetzt.
Nein.
Ja.
Ihr packt Solaris in Ramonet-Fässer.
Ja. Wir machen mal 2 Barriques und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Ja, und der Rest alles.
Gibt es eine Warteliste dafür? Also, wie gesagt, das klingt ja wie ein interessantes und spannendes Projekt. Ein Kellermeister von Dautel ist ja jetzt auch nicht, wie man so schön sagt, von der Bettkante zu stoßen. Also, der ja schon eine gewisse Erfahrung hat, also da scheint schon was Spannendes bei rauszukommen, was glaube ich den einen oder anderen interessiert. Wie kommt man daran? Also gibt es da, wie gerade gesagt, eine Warteliste oder muss man bei euch 5 Reservierungen platzieren, damit man eine Flasche kaufen kann? Oder?
Wir schauen mal, also der 22er wird zugeteilt, weil das sind 300 Flaschen.
Warum so wenig? War da noch nicht gepflanzt? Oder?
Doch.
Also 19 war gepflanzt, gab es keinen?
Wir haben, 29. Aber wir haben hart umgestellt im Weinbau. Also wir haben mit der Astschere Rebschnitt gemacht, weil das doch sehr verwuchert war, sehr lieblos. Also einfach unprofessionell betrieben vorher.
Jetzt habt ihr Zucht in Ordnung reingebracht.
Genau. Und deswegen hat der Weinberg ein Jahr gebraucht, glaube ich, um sich zu erholen. Und jetzt haben wir 320 Flaschen, glaube ich, vom 22er. Aber 23 sieht deutlich besser aus.
Was erwartet ihr an Menge?
23 sind 1500 Liter Most jetzt, also Wein.
Das ist eine Hausnummer.
Ja, damit kann man arbeiten. Also das wird auch verfügbar sein, aber das mit dem 22er wissen wir noch nicht so ganz genau, wie der in den Vertrieb gehen soll. Und alles können wir nicht behalten.
Was für einen Preis erwartet ihr da? Also Preis ist ja meist sekundär, aber wird ja wahrscheinlich auch, also wenn du sagst, ein Weinbaubetrieb, dann muss man das ja auch ernsthaft kalkulieren und muss da ja auch den Aufwand, den man letztlich dort hat, auch umlegen, was wahrscheinlich für dich als Sommelier nochmal ein ganz neues Denken ist, eine ganz neue Herangehensweise.
Ja, ich kann ja nicht 300 Flaschen auf ein Jahr Arbeit umlegen. Da wäre ich in Dimensionen. nee, ja, keine Ahnung. Zum Glück ist das ja nicht unser Haupterwerb. Und da kam mal 2 Jahre ein bisschen lockerer rangehen.
Hast dich da ins Weinmachen so ein bisschen verliebt? Also wäre es für dich denkbar, also das Vollzeit zu machen oder ein eigenes Weingut komplett zu haben? Oder ist es für dich immer eine Spielerei oder etwas, was du als Bereicherung deiner Berufsperspektive nutzt?
Also es ist eine Erweiterung und ein Ausgleich vor allem zum Restaurant, weil das, also man sieht, was man macht und es ist einfach entspannt. Man hat da morgens seine Ruhe, ja, keiner redet mit einem. Ja, die Vögel zwitschern, die Sonne scheint im Idealfall. Nein, sehr idyllisch. Also tatsächlich, auch wenn die Insel brechend voll ist, da oben ist kein Mensch. Ne? Man sieht es auch nicht von der Straße. Wer noch nicht da war, weiß auch nicht, wo das ist. Ne? Also man findet das nicht einfach, nicht zufällig.
Aber es könnte für dich, also, oder die Frage soll letztlich darauf hinauslaufen, wenn du jetzt selber ein Weingut hättest, wo wäre das? Also wärst du, weil du gerne Burgund magst, natürlich im Burgund? Oder gibt es für dich ein Gebiet, wo du sagst, da hätte ich auch ein kleines Weinherz drin verloren?
Also im Kornas würde ich mich auch sehen.
Haben viele witzigerweise gar nicht auf dem Schirm, ne? Kornas,
Also
also ist
Syrah
wirklich.
auf Granit, das taugt mir schon gut. Ne? Ja. Nee, ich hätte ja fast mal eine Winzerlehre gemacht, aber das ging sich finanziell nicht aus damals.
Für dich, wer dein Weinkonsum zu groß war oder
Ja, rein
für den
wirtschaftlich war
Winzer, weil deine
das.
Forderungen zu groß waren?
Nein, rein wirtschaftlich wäre das nicht möglich gewesen. Ich war 9 Monate, nein, 9 Monate auf dem Weingut beim Schwarzen Adler. Und das war super
Das finde ich
gut.
to total interessant, wenn man so seinen Einstieg ins Weinleben findet. Wenn man ja doch eine ganz andere Herangehensweise an den Wein hat und den Wein anders versteht und vielleicht auch ganz anders wertschätzt. Und
Ja.
gerade wenn du dann mehr oder weniger so ein hochklassiges Weingut wie eben das in Oberbergen.
Ja, das Gute da war wirklich, das war wirklich transparent. Also von vorne bis hinten. Da wurde nichts heimlich rumgemauschelt, sondern ja, wenn was geschönt worden ist, dann wurde das gesagt. Ne? Bisschen Säure zugegeben. Ja. Also jetzt alles kein Hexenwerk. Ne? Aber da wurde offen drüber gesprochen. Und nicht, dass der Kellermeister da nachts irgendwie mit dem Eimer rumläuft und das reinschüttet. Ja. Sondern hieß, rühr mal an und schmeiß mal da rein. Ne?
Nicht zuletzt, dafür spricht ja, dass ihr die Weine nach wie vor auf der
Ja,
Karte habt, dass du dahinter stehst. Und war es ein rein wirtschaftlicher Grund, dass du dann raus aus dem Weinbau gegangen bist, oder warst du dann mit einmal straff versetzt ins Restaurant, hast gesagt, es ist doch gar nicht so schlecht, wie die es hier machen?
nee, wir waren in Freiburg. Also meine
Ja.
damals noch nicht Frau, aber jetzt Frau. Wir waren in Freiburg und dann war das im Restaurant, da war nichts für mich, wo wir da gearbeitet hatten. Und dann habe ich
Okay.
gesagt, ich gehe in Weinbau. Und da hat mir das tatsächlich so viel Spaß gemacht, dass ich überlegt hatte, die Ausbildung zu machen, aber das wäre dann nicht gegangen. Also nicht, da hätten wir alles ummodeln müssen. Und das wäre dann zu aufwendig gewesen. Wir haben in Freiburg gewohnt, Miete war, weiß nicht, 900 Euro warm und ich habe 400 Euro verdient und 200 Euro Sprit verfahren. Ja, das ist grenzwertig. Ne?
In Freiburg hast du aber nicht deine Ausbildung gemacht. Wo hast du die, wenn ich so indiskret fragen darf?
Eine
In
Ausbildung,
Bayreuth, wo du herkommst
nee,
ursprünglich,
ich
oder?
bin Quereinsteiger eigentlich. Also ich habe die Prüfung habe ich auf Sylt abgelegt.
Ach.
Erst. Also Frau Ring war meine Prüferin auch.
Ist ja
Ja,
niedlich.
ja.
Aber so weit spät auch
Ja,
erst? Weil
ja.
du warst ja da vorher auch schon in ganz anderen, auch sehr namhaften Häusern, also wie in 4 Jahreszeiten
Ja, aber die
in
Schwiegermutter war
Hamburg,
sehr darauf bedacht, dass
Cologne.
da dann auch irgendwie ein Zeugnis vorzuweisen ist.
Ja,
Ja, und deswegen
aber
hat die
ist ja
drauf
gerade
gedrängt. Ja.
manchmal nicht wichtig, aber manchmal hilft es Wirtschaften im weitesten Sinne. Und
Ja.
da hast du dann schon in Brot und Butter sozusagen dann noch die Ausbildung
Nee, ich habe nur die Prüfung gemacht.
zum.
Also man muss dann nachweisen, dass man so und so viele Jahre gearbeitet hat. Und dann kann man sich zur Prüfung anmelden.
Ach, ist ja
Ich
cool.
glaube, 5 Jahre Berufserfahrung und dann geht es einfach so.
Ja, die du dann hattest.
Ja.
Und davor sozusagen in wilder Berufsehe
Ja.
gelebt und dich
Ja.
durchgekämpft. Ach, das ist ja. Und wie kommt man von Bayreuth ins Colombi? Das ist ja eigentlich auch ein relativ schräger Schritt, weil das Colombi ist ja sehr, sehr namhaft und Bayreuth ist ja, Das finde ich ohnehin erstaunlich, dass sich in Bayreuth nur begrenzt sehr hochwertige Gastronomen etablieren konnten, obwohl es da ja schon sehr viel Zulauf zu gewissen Zeiten gibt.
Ja, also die Region, ich weiß nicht, ist kulinarisch eher unterirdisch besiedelt, weil alle Leute essen Kloß mit Soße oder Forelle und Schnitzel. Und das muss Hauptsache viel groß und günstig sein, ne? Was so ein bisschen wirklich schade ist. Dann gibt es ja zwei, drei Gastronomien, die ernsthaft sind, aber das ist, also wenn man von woanders kommt, das ist so günstig, dass man fast rot anläuft bei der Rechnung. Ja?
Finde ich auch, ja.
Man nimmt dem Wirt was ab. Ja, ja, also das war schon komisch, dass die Leute da nicht so viel, also ja, das nicht so wertschätzen zumindest. Na, also der
ich
Monat
fand aber die Qualität der Landgasthöfe ja teilweise dort relativ außergewöhnlich.
Ja, sehr also, gut, sehr gut. Aber wenn keiner was bezahlen möchte, ist halt auch schwierig. Ne?
Ja, das ist wirklich schwierig, ja.
Und irgendwo bleibt es halt dann hängen, ob es dann an der Immobilie ist, im Personal oder am Material. Irgendwo muss ja dann das Geld eingespart werden. Ne?
Na, meistens beim Personal, weil die Oma dann noch Kartoffeln schält und der Opa, keine Ahnung,
Sonntag mit serviert, ja.
Fand ich aber, ich habe ja in Bayreuth mal gearbeitet für ein paar Jahre.
Ach, wirklich?
Ganz dankenswerterweise. Habe da auch ganz, ganz tolle Erinnerungen. Da ist mein Weinherz mehr oder weniger aufgeblüht oder ist geboren. Das war ein Restaurant, oh Gott, warte mal, ich muss 97 gewesen, nee, 94. Das hieß Brückenschenke vom Thomas Dötzer damals. Den,
ja, der Großgastronom.
Den ich großartig finde und die haben damals sehr, sehr, sehr ambitioniert gekocht und hatten eine kleine, feine Weinkarte und ich habe da total gerne gearbeitet. Aber ich fand es eben auch sehr schade, dass es keine wirklichen, ich sag mal so, hin und wieder gab es mal ein Sternchen oder sonstiges oder halt der Pflaum in Pegnitz hat sich ja schon einen gewissen Namen gemacht. Aber
ja, man, in einer anderen
trotz
Richtung.
Dessen, dass es, gut. Ja. Aber was sie dort geschaffen haben, keine Ahnung, um 1990 oder sowas, die waren ja schon sehr innovativ auch.
Ja, ja. Also Dötzer ist, glaube ich, immer noch der erfolgreichste Gastronom in der Stadt. Also ich bin jetzt lange raus, aber die Brückenschenke wurde zum Ponte.
Ja, ja, ich weiß, war schade, aber
am Canale Grande.
Naja.
Ja.
Ja.
Ja. Naja, aber seine Sachen liefen immer gut.
Eigentlich ja, ja, und ist immer noch ein ganz super, super netter Mensch dahinter. Also das finde ich, deswegen mochte ich die eigentlich sehr, sehr gern und denke gern an die Zeit zurück. Aber wie kommt man dann ins Kolombi? Also war
also
das
über Hamburg.
Eine Stellenausschreibung?
Wir waren ja erst in Hamburg.
Ach, zuerst Hamburg.
Ja, erst vier Jahreszeiten. Also beziehungsweise im Café Paris ging so meine Restaurantkarriere erst los.
Was ja auch ein witziger und cooler Laden ist eigentlich, oder? Den viele gar nicht so auf dem Schirm haben.
Ja, er wurde leider verkauft. Also der Inhaber ist jetzt eine Teefirma. Weiß nicht, einer der großen. Weiß nicht welcher. Nee, ich weiß es nicht. Oder vorher war es schon richtig cool, ne? Ja, da war Schicken angesagt. Die Station waren 12 Tische. Tatar am Tisch. Ja, kein Kommi.
Wow!
Ja. Und drei Belegungen abends und zweieinhalb mittags.
Boah.
Ja, da hat's gerasselt.
Ging die Leute damals mehr weg oder warum lief sowas dann eben auch mit dieser Frequenz oder?
Ja, keine Ahnung, ganz viele Geschäftsleute. Und dann war das Essen da immer wirklich günstig. Also wirklich. Und ja, und das Flair da drin war schon richtig gut. Ne? Hm. Also die Akustik war richtig, richtig laut, diese gefließte Decke. Ja. Aus dieser alten Schlachterei. Aber in diesem Lärm hat man natürlich für sich am Tisch seine Ruhe. Ne?
Ja.
Weil durch den Lärm hört man nicht, was der Nachbartisch redet.
Ja.
Man ist ja quasi unter so einer Glocke. Jeder für sich und das hat da schon richtig Spaß gemacht. Ne?
Es hat so ein wenig auch den Flair dann, wie man sich das selber so aus dem letzten Jahrhundert irgendwie vorstellt. Also aufgrund der Einrichtung und.
Ja, und es war einfach immer voll. Ja. Von morgens bis abends.
So ein Laden lebt aber auch davon, dass er voll ist. Ja. Also wenn da irgendwie nur fünf Leute drin sitzen, dann fühlt man sich nicht wohl. Also egal welches
welchen genau.
Aufwand der Service oder die Küche betreibt.
Ja.
Und da dann vier Jahreszeiten.
Mhm. Da wurde ich abgeworben.
Welches Jahr war das?
Das war
2006 oder so war das, ne?
Ja, 2006, genau. 2006 ging es ins Fiasan. Erst Bankett, dann ein bisschen Herlin, dann wieder zurück ins Bankett.
Weißt du noch, wer damals Sommelier war im Herlin?
Ja, Hoppenstedt, Hagen.
Okay.
Santos ist jetzt auch wieder zurück im Fiasan, der war Maitre. Ja.
Ja.
Ja, Matze Förster und Herr Fien waren die Chefdrons.
Wurde da dein Weinleben erweckt
Im
oder
Café Paris war
war
das.
das dein Wagen am Café de Paris schon?
Ja,
Okay.
weil da wurde zum Personalessen abends auch Wein serviert.
Ah, ist ja
Also man
witzig.
hat abends dann zum 9:30 hat man dann im Restaurant gesessen und gegessen. Oder auf jeden Fall nach dem Service. Und da gab es immer Weißwein, Rotwein. Also je nachdem, was so passt, ja. Und ich fand diese offene Weinkarte hat mich ganz schön. Als ich das kapiert hatte, war das schon ganz schön witzig. Die haben 5 verschiedene Sauvignon Blancs ausgeschenkt.
Wow.
Es gab ja, aber nicht so. Die haben einen Sancerre, ein Puy Fumé, ein Sauvignon Blanc de Touraine, einen weißen Bordeaux. Ja, das war es, glaube ich, ausgeschenkt. Also stand nur bei einem Sauvignon Blanc dabei, aber es waren einfach 5 Sauvignon Blanc. Und das fand ich schon ganz schön witzig eigentlich. Also wenn man das mal kapiert hat, dass die Leute sagen, dann den trinke ich auf keinen Fall, aber den, ne? Und im Endeffekt, also es ist nicht alles das Gleiche, aber es ist alles trotzdem ähnlich. Fand ich schon
Sehr
witzig.
interessant. Und dann der Sprung in die große, weite Gastrowelt. Das Jahreszeiten hat sich ja über eigentlich schon mehrere Jahrzehnte auf einem Level gehalten, was legendär und was einzigartig ist, oder?
Ja.
Finde ich sehr bewundernswert.
Das ist einfach ein schönes Haus auch, ne?
Wie viele Jahre warst du? Zwei, ne? Glaube ich.
Ja, 2,5. Ja.
Und nach dem kühlen Hamburg dann ins warme Freiburg.
Genau. Da dann, also in Hamburg mit der Frau quasi dann nach Freiburg gegangen, um auch nochmal was anderes zu sehen, weil meine Frau hat da Ausbildung gemacht im 4 Jahreszeiten. Und dann sind wir zusammen nach Freiburg.
Die ja auch außergewöhnlich gut sein soll in 4 Jahreszeiten, habe ich mal gehört. Also es gibt ja so einige auch Gastronomenkinder, die da ganz bewusst hingeschickt wurden.
Ja. Also sie ist schon umfangreich, auch die Ausbildung. Und eben sehr klassisch. Aber da geht es dann auch viel um Umgang und solche Geschichten, was noch selten gelehrt wird, glaube ich. Also auch so bei Staatsbanketten und solche Geschichten.
Hattest du im Herlin oder in 4 Jahreszeiten auch schon Weinaufgaben oder da noch nicht?
Ja, so ein bisschen. Also der Oberkellner am Bankett hat mich laufen lassen. Weil er meinte, ja, du machst das schon. Aber das war natürlich jetzt ohne fundiertes Wissen und ich hatte einfach mehr Bock als die anderen, glaube ich.
Was sich dann meistens bezahlt macht,
Ja.
auf die lange Strecke, ja.
Ja.
Es war aber krass nach Freiburg in Breisgau, oder?
Ja, das war schon
Das.
anders. Also in jeglicher Hinsicht, ne? Also zum Leben würde ich da nicht nochmal hingehen. Das ist auch zu warm. Tatsächlich. Also wir haben da im fünften Stock gewohnt, in so einer Maisonette-Wohnung.
Ja.
Und 2009 war ja der Sommer bekanntlich sehr warm. Ja, das war sehr anstrengend. Da machen wir Fenster auf, kein Wind. Ja. Und es kühlt ja nachts dann auch nicht ab. Also das ist ja.
Aber die Lebenskultur in Freiburg ist schon, finde ich, sehr außergewöhnlich.
Ja.
Also die Art der Außengastronomie, die Lebendigkeit, wie man rausgeht, diese Kombination von auch Studentenkultur oder eben allgemeiner Lebensgastronomiekultur, das habe ich eigentlich persönlich immer sehr sehr bewundert.
Ein sehr, sehr großes Dorf eigentlich. Also ich meine das jetzt nicht negativ,
Nee, nee,
sondern,
nö. Also hat er
ja,
durchaus.
sehr heimelig
Aber da bist du
alles.
ja von einem Dorf ins nächste Dorf danach.
Ja.
Also was ja. Dann Sylt ist ja auch ein Dorf, also wie vorhin schon gesagt.
Ja, ist es.
Und da gleich mit der Aufgabe, dass du gesagt hast, ich rock hier die Weinwelt, oder bist du da sanft eingestiegen oder wie? Wie kommt
Jein.
man in so ein damals dann auch schon etabliertes Haus wie Müllers?
Also ich habe damals nochmal als Chefdirigent angefangen im Gourmet. Also mit meiner Frau dann, die ja abberufen wurde nach Hause.
Es war ein richtiger Einberufungsbefehl,
Ja,
der da kam.
nicht so direkt, aber in Freiburg hat uns jetzt auch nicht wirklich was gehalten und dann wurden wir gefragt, ob wir nicht Lust hätten, nach Sylt zu kommen.
Ja, gerne.
Na gut.
Leben vorbei.
Ja, nee, und dann war da noch ein Sommelier, war damals Herr Chemnitz, der ist jetzt in Hamburg. Der hat, also ich habe im April angefangen und er hat im Oktober aufgehört, glaube ich. Ja. Ja, und dann stand ich da allein. Ich glaube, naja, aber ich glaube, zum Glück überreißt man am Anfang nicht die Tragweite seines Handelns und die Verantwortung, die man dann übernimmt, weil das macht es dann doch einfacher, wenn man da ein bisschen naiv rangeht, glaube ich. Also wie ich es damals angegangen bin.
Das glaube ich, dass das in der Tat hilft. Also wie so eine Hummel, die nicht weiß, dass sie eigentlich gar nicht fliegen kann.
Ja.
Und dann fliegt sie halt einfach und dann sieht es auch noch witzig aus. Oder ist eben interessant oder hilfreich. So ist das manchmal eben auch, dass man so an diesem Hands-on manchmal mehr lernt, als wenn man sich Jahrzehnte vorbereitet, um dann diese Aufgabe zu übernehmen. Einfach, wenn man da, glaube ich, auch eine ganz andere Natürlichkeit dem Gast gegenüber lebt und leben kann. Aber ich glaube, man kann sowas nur machen, wenn man auch den unbedingt und festen Willen hat, dass man daran wachsen möchte und etwas Besonderes daraus erwachsen lassen möchte. Und für dich so eine Karte zu übernehmen, wenn du sagst, du hast vorher noch nicht so super viel mit Wein zu tun gehabt, ist gar nicht so einfach. Aber ich glaube,
ja gut, da kam ich ja aus dem Weinbau und, dann. Ja. Wir waren ja dann in Freiburg, war ich dann im Schwarzen Adler dann 9 Monate im Weinbau. Und da man hat ja da auch viel probiert und man unterhält sich ja dann mit Leuten. Also da geht es dann schon vorwärts. Aber trotzdem weiß Gott keine Expertise für einen. Ein Sterne-Restaurant mit so einer Weinkarte eigentlich.
Ich finde, dennoch, wenn man einen Kommunikationsansatz hat, und den hattest du ja dann beim Wein machen, dann hat man eine andere Sicherheit. Und vieles ist wahrscheinlich über die Kommunikation mit dem Gast, definiert sich über die Sicherheit, nicht arrogant, sondern dass man erklären kann, dass man unterhalten, dass man erzählen kann dann irgendwo und dann auch raten kann oder eben auch durch selber probieren wertschätzen kann, was ist gut oder was ist nicht gut.
Ja. Ja, das war schon spannend am Anfang.
Wie lange hat es ungefähr gedauert, bis du sagen konntest, jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich versiert, jetzt ist es meine Karte?
8 Jahre bestimmt.
Wow, das ist eine richtige Hausnummer, 8 Jahre. Also Ich bin ja auch der Überzeugung, selbst...
Ja, wie gesagt, da geht es ja um viel mehr. Da geht es ja dann um die Strukturen im Ganzen und bis man alle Händler kennt und alle Vorgänge. Ich meine, und bis man alle Weine drauf hat und sich sicher ist und man alles probiert hat, was man probieren sollte oder meint, probieren zu müssen. Das dauert einfach, ne? Und bis alles so eingeräumt ist, wie man das selber haben möchte, dass man da zurechtkommt. Ich glaube, das... Also das ist ja nicht 500 Flaschen, die man da einmal ins Regal räumt. Bei uns sind es ja schon Massen, die bewegt werden mussten. Und bis man das abverkauft hat, was man nicht so mag oder was an der Grenze ist, was weg muss, ne, das hat ewig gedauert.
Bis man das auch einschätzen kann, bis man das auch in irgendeiner Form kategorisieren oder katalogisieren kann. Ich bin auch der Meinung, dass jemand, der sagt, okay, ich möchte mich jetzt mit Wein beschäftigen, mindestens 10 Jahre braucht, um genau diese Versiertheit zu haben, die du dann da an den Tag legst.
Bei uns war alles mindestens 3 Jahre im Vorlauf, ne? Also ich muss ja erstmal 3 Jahre, also 5 Jahre abverkaufen von dem Wein, um den überhaupt loszuwerden.
Ja.
Also wenn man was Neues einkaufen möchte, bringt ja nichts, nur neu zu kaufen und das Alte liegt da immer noch. Also mein Ansatz war dann schon erstmal das Alte raus, bevor was Neues kommt. Und das dauert halt, ne? Dann Gourmet-Restaurant, das sind 10 Tische am Abend, wenn es voll ist, idealerweise. Und wie viele Flaschen Wein verkauft man da? Wenn dann von einem großen Gewächs von einem Produzenten 5 Jahrgänge hintereinander liegen, A3 große Gewächse, A36 Flaschen, da hat man schon was zu tun.
Da hast du in der Tat was zu tun. Also gerade wenn du sagst 10 Tische,
um das griffig zu machen,
bist du ja vielleicht bei 40, 50 Gästen am Abend. Jeder trinkt maximal in der Regel eine Flasche Wein.
Eher 25.
25.
Also eher 25.
Und dann kannst du dann 20, 25 Flaschen drehen und ihr kauft ja nicht wenig. Da ist das nicht einfach für viel Gerede und für viel Arbeit dann auch. Beziehungsweise, um dann die Karte auch weiterzuentwickeln, den neuen Jahrgang auch mitzunehmen. Und manchmal ist ja so, wenn du eine gewisse Kontinuität beim Kaufen hast, bekommst du ja auch die neuen Sachen dann eigentlich nur.
Ja, also wie gesagt, das ist viel aufwendiger, als die meisten Leute sich vorstellen, glaube ich. Also dann ist das Lager umgezogen und Das noch und das noch. Weil da gab es schon einige große Baustellen.
Glaube ich. Wie, also das Lager ist größer geworden oder ein komplett anderes Lager oder ist das?
Es kam noch ein Lager dazu.
Oh.
Ja, und dann noch eins. Und dann sind die alten Lager natürlich aufgelöst worden. Und dann haben wir wieder alles neu sortiert. Und dann, das dauert ja Monate, bis da der Raum dann eingeräumt ist. Also bei uns zumindest.
Also habt ihr ein Lager nur fürs Lagern oder fürs Reifen und eines für ein Tageslager oder wie kann man sich das vorstellen?
Also der Tageslager ist der Weinkeller bei uns unten.
Mhm.
Also wir haben ein Champagnerkühlhaus. 8 Quadratmeter, 9 Quadratmeter. Da
Oh,
sind
da
die
wohnen
weißen
manche drin.
Großflaschen und Champagner drin.
Okay.
Ja. Und hier unser Weinkeller, da sind ja 10.000 Flaschen vielleicht drin. Und Außenlager ist so knapp, na, gute 200 Quadratmeter.
Wow. Ich glaube, das
Ja,
ist
also ein
das.
Kistenlager, ein Burgunderlager und einmal das Stegoboxenlager.
Das ist, glaube ich, etwas, was viele eben auch unterschätzen oder was euch auszeichnet, dass ihr von dem Wein, den ihr auf der Karte habt, meistens nicht nur eine Flasche oder irgendwie eine Restflasche oder zwei, sondern dass da ja auch richtig Flaschen hinterstehen. Und dass man auch zum Weintrinken kommen kann, also auch mit 4 Leuten, dass man da eine zweite und dritte Flasche teilweise bekommt, was natürlich die Organisation dann teilweise nicht einfach macht. Wie schätzt du selber die Relation zwischen deiner eigentlichen, wie wir es sehen, Tätigkeit im Restaurant, wo du sagst, ich würde jetzt gerne Chateau Margaux XY trinken und dem ganzen Randtätigkeiten wie Weinkarte schreiben, Lager koordinieren, sortieren, Ware annehmen, Leergut wegbringen oder was da alles noch dazugehört. In welchem Verhältnis steht das?
Also 2 Stunden Lagerarbeit sind, also zu zweit sind schon jeden Tag dabei, ne?
Jeden Tag.
Also ja, Logistik,
Wow.
2 Stunden. Dann haben wir ein bisschen Weinshop, weil das ist ja aus Corona entstanden. Was uns natürlich super geholfen hat beim Abfließen lassen. Also gerade im Lockdown war das ja absurd, was da passiert war. Ja. Und jetzt bummelt es so schön nebenbei. Eine gute Plattform noch für die Leute auch. Also nebenbei ein bisschen was zu bestellen. Das ist jetzt nicht unser Fokus, aber das läuft gut.
Ja, also kann ich jeden Wein von der Karte auch online bestellen oder habt ihr einen separaten Shop
Nein,
oder? Nee.
natürlich nicht.
Ja, könnt ihr.
Das ist, was viele versuchen.
Ja.
Ein paar Burgunder mit nach Hause zu nehmen, aber nee.
Ben sagt, er probiert alles. Und ich frage mich, womit ich ihn herausfordern könnte, ihn geschmacklich begeistern könnte. Beziehungsweise habe ich als eine meiner Fragen immer im Hinterkopf, gibt es ein Getränk, das dem Wein ebenbürtig ist? Bisher hat nahezu jeder Sommelier in den letzten Folgen es absolut dementiert. Ein kleines Aber hat der ein oder andere bei Whisky angebracht. Und ich habe deshalb einen Whisky ausgegraben, den ich richtig spannend, richtig außergewöhnlich finde. Und weil gerade Ben offen für neue Sachen ist, ich ihn den zu gern präsentieren würde. Und zwar handelt es sich dabei um den Carvalan Triple Sherry Cask. Der Carvalan Triple Sherry Cask ist ein einzigartiger Whisky und weit darüber hinaus ist es ein Geschmackserlebnis, weil er sowohl die Spirituosen als auch die Fortified Wine Welt miteinander verbindet. Ein Whisky, den man aufnehmen, wo man Stunden damit verbringen möchte, den zu differenzieren. Und natürlich ist es gang und gäbe, Whisky in Sherryfässer zur Vollreife zu bringen, aber dafür 3 verschiedene charaktertypische Sherryfässer zu nehmen, das ist außergewöhnlich. Fässer, die von Oloroso, von Peyrehorn und von Moscardel geprägt sind, ergeben dieses Potpourri von unterschiedlichsten Sherry-Nuancen. Und das aus dem Hause Carvalan, einen Whisky aus Taiwan, einen taiwanischen Whisky. Und ich weiß nicht, wie lange ich mich zurückerinnern kann. Ich hatte noch nie einen taiwanischen Whisky. Nach nun fast 20 Jahren ist Carvalan Taiwans berühmteste Single Malt Marke und einen der häufigst ausgezeichneten Whisky-Brennereien der Welt. Der märchenhafte Erfolg der Brennerei hat jegliche historische Widrigkeiten des Landes getrotzt und sich an die Weltspitze der Single Malt-Kategorie gearbeitet. Die Kavaland Distillery befindet sich unter dem Dach der taiwanesischen King Ka Group. Die Brennerei liegt südlich der Hauptstadt Taipeh im Yilan Country im Norden. Die Ureinwohner der Region Yilan heißen Kavaland. Tian Tsai Li wählte diesen Namen für den Single Malt aus. Er wollte die Landschaft, Kultur und Tradition der Region ehren. Kavaland ist heute eines der erfolgreichsten und meist ausgezeichnetsten Whisky-Marken der Welt. Bei kaum einer internationalen Whisky-Competition fehlt es an mindestens einer Kavaland-Abfüllung, die eine Medaille oder eine Auszeichnung mit nach Hause bringt. Kavaland ist bei Kritikern und Whisky-Liebhabern gleichermaßen beliebt. Umso beeindruckender ist dieser Status, wenn man die repressive Geschichte Taiwans in Sachen Alkohol bedenkt. Bis 2002 gab es nämlich ein staatliches Monopol auf die Alkoholproduktion. Umso glücklicher können wir uns heute schätzen, dass Kavaland Single Malt Whisky so weitreichend verfügbar ist. Doch wie wird eigentlich so ein exotischer Whisky wie der Kavaland produziert? Es dürfte keine Überraschung sein, dass die lokale Wetterbedingungen für einen komplett veränderten Reifeprozess beim Whisky sorgen. Im gemäßigten Klima Schottlands und Irlands liegt der verdunstete Alkohol, besser bekannt als Angel Share, bei 2-3%. In Taiwan hingegen sind es in den hohen Lagerhäusern der Brennereien von Kavaland 8-15%. So ist das Klima neben dem Wasser der einzig gravierende Unterschied beim Herstellungsprozess. Im Vergleich zum schottischen Single Malt. Der Whisky reift schneller und dementsprechend dürften viele überrascht sein von der wunderbaren Komplexität der Kavaland Whisky. Das subtropische Klima Taiwans lässt den Anbau von Gerste nicht zu, weshalb die Gerste der Sorte Optik bzw. das Gerstenmalz aus Schottland und Finnland importiert wird. Kavaland verwendet zumeist ungetorftes Malz. Das verwendete Wasser entspringt hingegen lokalen Quellen im nahegelegenen Xushan-Gebirge. Es ist bekannt für seinen weichen Charakter und seinen süßlichen Geschmack. Seit der Erweiterung 2016 brennt Kavaland auf stolzen 20 kupfernen Potstills aus dem Hause Forties aus Schottland. Der Grundstein für die Brennerei wurde im April 2005 gelegt. Nicht einmal ein Jahr später, am 11. März 2006 um 15.30 Uhr Ortszeit, um genau zu sein, wurde der erste Tropfen destilliert. Dass die Brennerei dieses Ereignis so minutiös dokumentiert hat, weist auf die große historische Bedeutung hin. Denn bis dahin musste politisch einiges in Taiwan geschehen. Denn erst seit dem Beitritt Taiwans zur Welthandelsorganisation im Jahre 2002 war das Staatsmonopol für Branntwein aufgehoben. Li, der Gründer der King Ka Group, witterte seine Chance und erweiterte sein Getränkesortiment um sein Lieblingsgetränk. Aufgrund seiner hervorragenden Wasserqualität wurde die Region Yilan als Standort für die Brennerei ausgewählt. Diese besonderen klimatischen Bedingungen erforderten eine entsprechende Anpassung der Produktabläufe und der Whisky-Kenner. Vor allem die Unterstützung des britischen Chemikers Dr. Jim Swan ist es zu verdanken, dass Kavaland sich in kürzester Zeit zu einem der renommiertesten Marken entwickeln konnte. Dr. Swan konnte mit Rat und Tat der jungen Brennerei zur Seite stehen. Leider verstarb Dr. Swan im Februar 2007. Der beispiellose Erfolg der jungen Brennerei liest sich wie ein Whisky-Märchen. Der nicht abreichende Strom von Auszeichnungen, Trophäen geben dem Erfolgskonzept von Kavaland recht. Also, vielleicht sollte man sich in der Tat mal wieder in die Whisky-Welt begeben und schauen, ob es nicht vielleicht doch ein Getränk gibt, was dem Wein gleichkommt. So. Ihr seid ja auch überraschend bei manchen Burgundern, also wenn man da ein kleines Äuglein drauf habt, ihr seid schon relativ up to date, aber bei manchen auch großen Gewächsen und sonstiges sehr, sehr angenehm kalkuliert. Ich versuche mal das Wort fair zu vermeiden, weil das ist, fair ist dann so eine keine faire Aussage sozusagen, aber angenehm, dass man gerne die Flasche bestellt und dass man sagt, ja, der ja, Preis ist durchaus.
Einer der Ansätze ist, dass wir kein Museum sind, sondern eine Wirtschaft, ja, dass die Leute schon trinken sollen. Also sie sollen auch ein bisschen schon animiert werden. Natürlich guckt man nach den Preisen, passt sie manchmal ein bisschen an, aber ich versuche sie doch trinkfreudig zu halten, also weit es geht. Ja.
Kann man sagen, dass du das anstrengender findest, wenn ein Gast sehr versiert und sehr etabliert und sehr eingetrunken ist oder wenn er unbedarft ist? Also was macht dir mehr Spaß oder was ist anstrengender?
Also unbedarft ist natürlich einfach. Das ist so, als würde man auf einem weißen Blatt Papier anfangen. Ja, das ist, die sind auch viel dankbarer meistens und offener, weil sie ja so wenig Vorkenntnisse und wenig Erwartung haben, glaube ich. Oder weniger Erwartung. Die ist niedriger als bei höchst professionellen Trinkern.
Ja.
Wobei ich die Challenge natürlich auch mag, ne? Also da nicht reinzufuchsen, wenn einer sagt, er hätte gern das und das und sehr speziell wird, dann versuchen wir das natürlich zu übertreffen, was er möchte.
Ist da aber dann manchmal nicht so, dass man dem Raster, also entsprichst du dann eher dem Raster und sagst, okay, der mag gerne Pomerol, klar, empfehle ich einen Pomerol, oder versuchst du ihn ganz bewusst davon abzubringen oder weiterzuleiten oder andere Ebenen zu
Das
offenbaren?
kommt drauf an, weil wenn einer sagt, er trinkt gern Petrus, muss ich ihm keinen Merlot aus Argentinien aufmachen. Ja, nur um ihm zu zeigen, dass es noch andere schöne Merlots gibt. Also dann ist es situationsabhängig, glaube ich. Was ist auch einer bereit auszugeben? Wie weit kann man spielen? Wie ist der Habitus sonst? Also ob es auch mal ein bisschen experimenteller sein darf oder so. Wobei da die Möglichkeiten bei uns ja auch recht eingeschränkt sind. Also auf der Karte, weil so experimentell sind wir dann doch nicht unterwegs.
Ich finde aber, dass man im Rahmen dessen durchaus spielen kann. Also und manchmal sind es ja dann eben gerade die Feinheiten, um die Schraube ein bisschen weiter zu drehen. Dass, wenn jemand Burgund mag, kann man auch mal zu einem extrem gut gemachten Weißburgunder, also als Next Step dann irgendwie das Ganze entwickeln. Und dass ihr nicht so der Natural-Weinschuppen seid, das ist klar. Und deswegen kommt man wahrscheinlich auch gar nicht dahin. Aber das sind ja manchmal die Spielarten, die man dann dabei leben kann. Jeden Tag im Service.
Ja, wir haben natürlich schon unsere Spezies, die auch gerne mal was probieren und dann kann man da auch schon mal was aufmachen, was mal ein bisschen ab der Norm schlägt. Aber im Großen und Ganzen kommen die Leute ja, weil sie auch große Weine trinken wollen, also auch klassische Weine. Auch junge Hauptstädter mit Oberlippenbart und vielen Tattoos und Strickmütze trinken bei uns Kosteri, weil sie es sonst auch nicht kriegen. Ja,
Ja, das ist das
ja,
Schöne,
das ist
also dass
so.
ihr in der Tat einen Zugriff und einen Zugang dazu habt und das für die Weinhändler, die Winzer manchmal einfach auch ein Schmuck ist, bei euch zugegen zu sein und Präsenten auf der Karte zu sein und durchaus von euch repräsentiert zu werden. Aber neben den 2 Stunden Kellerarbeit, was fällt da noch an Arbeit an? Also so im täglichen? Es ist ja nicht nur Keller und Restaurant.
Ja, und dann abends ist es Restaurant, ne?
So Weinkarte oder allgemein informierst du dich
Ja,
über
das
die
würde ich jetzt in
Weine?
Kellerarbeit mit
Okay.
reinziehen. Ja, wenn abends wenig los ist, hocke ich mich vorne an den PC und dann schreibe ich Weinkarte. Also das geht dann eher nebenbei oder mal mittags.
Ist es bei euch Chefarbeit, also dass du dann die Weinkarte allein schreibst, oder ist das Teamarbeit, dass jeder mal ran darf, oder?
Ja, das Problem ist, ich bin da ein bisschen der Monk manchmal mit den Tabs. Das macht mich manchmal ganz verrückt. Deswegen schreiben Sie es gerne vor und dann soll ich das dann in die richtige Ordnung bringen.
Formatieren. Ja.
Ja. Ja, und
Ist.
auch manchmal sortieren einzelne Positionen, aber das ist dann so. Da wird es dann auch manchmal nerdig. Ja.
Gibt es eine Weinkarte oder gab es eine Weinkarte, die dich selber mal richtig beeindruckt hat, die du in der Hand hattest und sagtest, boah.
In der Hand, ja, es gibt schon ein paar. Aber ich suche immer noch die perfekte Weinkarte in der Aufteilung. Also ich hätte gern mal so eine Doppelweinkarte mit Cool Climate und Hot Climate und dann nach Bodenarten sortiert. Aber das gibt mir keiner.
Ja,
Das
glaubst du,
habe ich hier
würden
auch
die
nicht
Gäste
durchbekommen.
mitgehen, dass die das verstehen oder akzeptieren würden? Oder
Nee,
ja,
natürlich nicht.
nee.
Natürlich nicht. Nee,
Aber es wäre
nee, nee.
natürlich
Das
cool,
ist
wenn man
auch, das wäre so geil.
nach Schiefer sortiert oder nach Kalk oder ja.
Ja, sowas suche ich, aber nee. Also sonst sind ja Weinkarten nur noch mehr von dem Zeug, das man sowieso kennt, drauf ist. Ne? Das ist ja eigentlich das einfach, das ist immer mehr, mehr, mehr. Ja, wovon ich natürlich kein Feind bin, aber es kommt dann schon auch, also für mich ein bisschen darauf an, wie es kuratiert ist. Ne?
Das
Das
finde
ist
ich
auch,
ja enorm wichtig, auch welche Dramaturgie man da
dass man auch ein
drin
bisschen
hat.
die Handschrift sieht und ein bisschen Individualität. Na, dass nicht alles nur Namen sind, ja, sondern ja, die Seele auch erkennbar ist
Ja.
einer Weinkarte.
Ja. Ich mag die Dramaturgie in eurer Weinkarte. Ich mag die Jahrgangsfolgen. Ich mag teilweise auch im Rahmen des Klassischen die Fächer, die dabei aufgehoben werden und die Möglichkeiten, die es dort gibt. Auch dieses Spiel teilweise mit, oder zumindest im begrenzten Rahmen mit der neuen Welt, das ihr durchaus lebt und glaube ich, wo ihr grundsätzlich auch eine gewisse Offenheit für habt, oder?
Ja, alles so Südafrika ist für uns irgendwie, also für mich persönlich irgendwie nicht greifbar. Südamerika ist auch nicht so, ja, da habe ich einfach keinen Fokus drauf. Aber da gibt es ganz sicher sehr viele gute Weine, aber ja, irgendwo muss man sich versuchen, zumindest ein bisschen zu spezialisieren oder seinen Fokus drauf zu legen, ne? Und die Leute erwarten bei uns auch keine große Südafrika-Auswahl, glaube ich. Oder Petnat. 300 verschiedene Petnats, ja. Das ist nicht so unser Ding.
Aber ich finde es dann interessant, wenn man eben für sich selber eine ganz klare Linie gefunden hat und hin und wieder schon eine gewisse Offenheit hat, einfach auch um die Kommunikation mit dem Gast zu gehen. Aber das nicht irgendwie
Also
dann.
probieren tun wir alles. Also wirklich, und gerade wenn so viel gehypt wird, man sieht ja dann im Netz, was so rumschwirrt. Das probieren wir dann auch, ne?
Und gab es für dich
Also
mal
alles eigentlich.
die Art von Wein, wo du sagtest, auch schade, dass wir so klassisch sind, das würde mich dann trotzdem abholen oder begeistern? Sind es Petnats oder ist es irgendwas anderes, wo
Nee,
du.
Petten alles nicht. Also ich mag ja, also ich trinke total gern Falkenstein. Also Hofgut Falkenstein. Aber das ist unverkäuflich im Restaurant eigentlich. Also wenn ich das auf unsere Gäste loslasse, da habe ich zu viele Diskussionen. Also sowas in die Richtung, wenn es zu ex. Also ich mag es gerne sauer. Und wenn dann Rotweine dünn und sauer sind, dann ist auch immer schwierig. Das versteht halt dann keiner mehr. Und die Diskussion muss man sich dann nicht ans Bein binden. Also nur aus Ego da mit den Gästen zu diskutieren. Man macht es ja trotzdem für die Gäste am Ende des Tages, ne?
Und ihr habt ja eine Linie gefunden. Also warum soll man das, was beständig und was gut ist und seit Jahren etabliert ist, warum soll man das verändern? Also daher bin ich da ganz, ganz gerne bei dir. Jetzt habt ihr schon, ich glaube, um 1500 Positionen ungefähr. Also Größe ist ja nicht unbedingt wichtig, aber hättest du es gerne manchmal größer oder kleiner? Also würdest du manchmal sagen, es laufen ohnehin nur 40 Positionen und wir brauchen die anderen 1400 gar nicht? Oder würdest du gerne so eine 4000 Positionen Weinkarte haben, um einfach zu spielen und alle Karten ziehen zu können, die es irgendwo gibt? Oder bist du zufrieden, froh und glücklich mit dem, was ihr habt?
Also um alles noch zu zeigen, was im Keller ist und auf Karte soll, bräuchte ich locker noch 500 Positionen. Ja, es wird dann logistisch irgendwann auch geht es an die Grenzen, ne? Der Keller bei uns im Haus ist klein und man muss es ja auch noch finden, irgendwie. Ja.
Was manchmal da gar nicht so einfach
Ja,
ist,
aber
stellt
so
sich.
2000 kann man schon gut machen. Also ja, das wäre jetzt ohne Probleme auch ad hoc möglich.
Ist auch schön, wenn man weiß, dass man könnte, aber nicht muss in dem Sinne. Also, dass man aus dem einfach Sein heraus leben kann. Gibt es für dich einen Laden, wo du sagst, da würde ich total mega gerne mal arbeiten? Also, keine Ahnung, eine Woche im oder 3 Tage dort, einfach um mit der Karte zu arbeiten, die Leute kennenzulernen, die Gäste kennenzulernen, mit den Kollegen zusammen zu arbeiten, oder hast du
Ich
jemanden?
weiß nicht, ob ich mal da so ein Aspen da in so einem Laden arbeiten wollen würde. Wenn es dann zur Hochsaison, wenn da diese ganzen ganz Wilden unterwegs sind zum Skifahren. Da gibt es auch brutale Weinkarten. Also wirklich krass. Oder in Barn Steakhouse oder so.
Ich weiß gar nicht, wie viele Positionen die haben. Ich glaube, die haben 150.000 Flaschen oder so. Aber die haben ja, glaube ich,
Ja,
um
auf jeden
die.
Fall. Unendlich groß und einfach um zu sehen, wie das abläuft. Ne? Wenn man da auch so 400 Gäste jeden Tag durchjagt, auf dem Niveau, was da geht. Ne? Also, es würde mich schon mal interessieren.
Mich auch. Ich
Ja.
war leider noch nicht mal zum Essen da oder zum Trinken oder sonstiges.
Oder
Also
da,
da.
ich auch nicht, ich auch nicht. Oder da in Taiwan in diesem Casino mit seinen, ich weiß nicht, 12.000 Positionen. Da ist alles drauf, was es gibt. Also, alles, was Rang und Namen hat, ist da drauf vertreten. Und in Menge. Der Preis ist natürlich absurd, aber ist ja im Casino. Da irgendjemand hat ja immer Glück.
Ah, ist
Möchte
ja
das
irre.
Gebühren begießen.
Also ich
Ja,
finde
da gibt's
ja.
schon so, aber da geht es dann einfach um die schiere Größe, glaube ich, dass man das mal. Oder da auf den Bahamas, da in Nassau, in dem Hotel. Na. Der Nassau, Nassauer Hof, nee, der Nassau. Weiß nicht. Auf jeden
Ich
Fall auf
glaube,
den
die
Bahamas,
Nassau,
da gibt es
ja,
auch so
genau,
einen
ja.
ganz brutalen Weinkeller. Oder im Tour d'Argent natürlich.
Ja.
da einmal eine Inventur mitmachen.
Nein, vielleicht nicht nur
die schon Inventur. Spannend.
Aber ja. Das finde ich das Interessante einfach auch bei uns im Job, dass man sich allein durch den Anblick schon erfreuen kann. Dass man das sieht und
ja,
sagt,
ja,
wow,
ja.
Und toll und ach, super und das und vielleicht kenne ich, hatte ich mal oder das Erlebnis damit oder damit habe ich die Gäste auch glücklich gemacht. Also man freut sich dann ja auch an der Freude der anderen, was großartig ja. ist, wenn man eben so einen Abend kuratieren kann bei denen und mit einer entsprechenden Dramaturgie untermalen und dann kennen sie vielleicht das oder man hat das, das andere noch mit dabei und macht richtig viel. Viel Spaß. Hattest du ein Vorbild unter den Sommeliers? Also, dass du sagst, gerade in jungen Jahren, keine Ahnung, Hagen Hoppenstedt oder sonstige, die im Vierjahreszeiten dich geprägt haben oder jemand anderes, wo du im Adler oder sonst wer dich beeindruckt hat?
Also, schwierig, weil so Sommeliers, ich weiß nicht, also Henrik Thoma war ja damals so eine Lichtgestalt, ja. Jung in Hamburg und dann war das schon der Sommelier.
Ja.
So auch von seinem Reden, von seinem Auftreten. Schon eine gute Person natürlich, ne?
Hm.
Aber so richtige Vorbilder, schwierig. Ich mochte immer so alte Maitres. Irgendwie, die wirkten immer so erhaben.
Ja.
Das war ja auch im Schwarzen Adler, ne?
Mhm.
Wenn Hubert da kam. der strahlte einfach eine Autorität aus, ohne laut werden zu müssen. Na, das ist so, ja. Das war gut.
Gibt es kaum noch oder gibt es gar nicht mehr?
Ja, schwierig. Ist selten geworden. Und im Café Paris war natürlich einer, der hat mich ein bisschen. Tom hieß der junge Mann damals.
Ja.
Hatte für mich natürlich unendlich Ahnung. Jetzt im Nachhinein natürlich, ja, ganz anders. Aber der hat mich einfach in die Hand genommen und gesagt: Probier mal das, probier mal das. Hat so ein bisschen erklärt.
Mhm.
Und da ging das dann richtig los. Ne?
Ich finde auch diese Charaktermenschen irgendwie. Sie fast noch mehr in den 80er, 90er oder Anfang der 2000er Jahre gab, diese Maitres oder teilweise auch Sommeliers. Das ist schade, dass die so ein bisschen auf der Strecke geblieben sind und diese Autorität gar nicht mehr so krass oder so intensiv gelebt wird. Und da gibt es den einen oder anderen, wo ich auch sage, wow, also diese Ausstrahlung, diese Präsenz, das war schon.
Genau, darum geht's, ne?
Sehr beeindruckend.
Es geht ja nicht drum. Ob er viel redet oder wenig redet, ist ja relativ egal, aber man merkt einfach, wie er im Raum wirkt.
Ja.
Wenn alle still sind, wenn er läuft, dann.
Ja.
Und diese Ausstrahlung haben wenige heutzutage noch.
Ja, und auch gar nicht, also es geht gar nicht um Dominanz, sondern Autorität. Und
ja.
Wie man es manchmal bei so besonders großen, berühmten Menschen hat, wenn die einen Raum betreten, man spürt es irgendwie. Man hat diese Energie, die mit einmal da sind und präsent sind und finde ich sehr außergewöhnlich. Ist es bei euch so, dass Wein nur, ich sag mal, erhaben getrunken wird oder gibt es auch so die große Sause, wo ihr manchmal die Flaschen aufreißt und einfach Spaß und Party und oder ist Wein zu ernst? Die
große Sause gibt schon recht regelmäßig.
Findest du, man kann gut mit Wein feiern?
Kommt auf die Party drauf an.
Mhm.
In der Disco bräuchte ich es nicht, glaube ich, aber man kann ja auch eine coole Party in einem Restaurant feiern und dann habe ich schon gerne Wein. Also wie gesagt, Tanzen und Wein, naja, muss nicht unbedingt, also dann tut es auch ein Bier oder ein Longdrink.
Ja.
Oder eben Champagner, na, das ist so.
Was für Weine findest du zum Feiern gut? Also es sind dann wahrscheinlich nicht die Burgunder, sondern?
Er hat auch so junge Burgunder, also die trinke ich, sind nicht zu hoch klassifiziert, würde ich jetzt mal sagen.
Mhm.
Ja, jetzt das böse Wort darf man natürlich nicht sagen, also so ein Village, ja. Nee, ja, nein, sowas, was Trinkiges einfach. Und deutsche Pinots können das auch super gut mittlerweile. Da tut sich viel.
Aber schon seit einigen Jahren finde ich also sehr erstaunlich, wie diese Welt sich da verändert hat und wie da allein in so einem eigentlich kleinen Zeitraum von 10, 15, 20 Jahren so viel passiert ist. Das hat mich immer und sehr nachhaltig beeindruckt und da sind...
Ja, super. Also diese neue deutsche Identität, also ohne was zu kopieren, ist wirklich gut. Ne?
Ja.
Und das macht auch richtig Bock und ich glaube, wir können Pinot schon ziemlich gut in Deutschland.
Ja, denke ich auch. Hast du da Favoriten persönlich, dass du sagst, also von dem, den muss ich immer auf der Karte haben oder das sind sind meine Sachen, die ich besonders interessant finde. Also
was jetzt
oder
neu super gut ist, ist natürlich, also Christmann, da mit dem Zugewinn der Tochter,
ja,
in der Vinifizierung, also super gut. Also auch schon im Basissegment macht es richtig Spaß.
Eine so tolle dann Geschichte, dass die Tochter...
Ringsbrüder auch, ne?
Entschuldige, eine so tolle Geschichte, dass die Tochter ihre eigene Geschichte gefunden hat, ihre eigene Identifikation innerhalb des schon bestehenden Weinguts und des erfolgreichen Konzepts. Finde ich auch ganz toll. Ja, die Rings finde ich auch ganz. Ich wollte dich nicht unterbrechen, entschuldige.
Ja, Rings macht Spaß. Das ist so ein bisschen mehr auf der maskulinen Seite, würde ich jetzt, wenn man das noch sagen darf.
Ja.
Also ein bisschen expressiver, ein bisschen mehr Holz, ein bisschen mehr Druck. Aber natürlich nicht zu viel von Holz oder, ne? Das macht Spaß. Also der Oberbergen, der Schwarze Adler, natürlich Huber, ja, Keller, Rheinhessen, Fürst, natürlich. Richard Österreich haben wir viel. Ist ja immer mehr, ja. Ja. Tut sich was.
Gibt's für dich, also sind das ja alle Namen, wo viele sich wahrscheinlich nicht nur die 10 Finger, sondern auch die 10 dazu ablecken würden, wenn sie da die eine oder andere Flasche von bekommen. Ihr habt ja eine relativ breite Auswahl, wahrscheinlich, weil ihr schon früh angefangen habt, auch die Weingüter zu begleiten. Ich will nicht unbedingt unterstützend sein, sagen, weil es ja immer so eine gegenseitige Bereicherung ist. Aber gibt es für dich Grenzen? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, wenn ich das kaufen könnte oder dürfte oder wie auch immer? Oder ihr habt ja eigentlich Zugang zu allem, oder? Was ja auch schon privilegiert.
Ja, in Deutschland gibt es sehr wenig Grenzen, würde ich mal behaupten. Aber sonst, ja, muss schon, also Burgunder kaufe ich schon über die Importeure. Ja, da sind ja von den meisten doch sehr gut zugeteilt. Ja. Also auch aufgrund der langen Geschäftsbeziehungen.
Der Partnerschaft. Was,
ja.
Was finde ich auch etwas sehr Interessantes insofern ist, dass viele das eben nicht pflegen, dieses Geben und Nehmen und diese lange Partnerschaft und dieses gegenseitige Begleiten eigentlich.
Ja, das mit dem Zukauf ist natürlich so eine Unart geworden, die man früher einfach gemacht hat, ohne dass man drüber sprechen musste.
Ja.
Also man kauft nicht nur die Rosinen, sondern man kauft halt auch einfach was dazu. Das war ja früher gang und gäbe, aber das ist ja heute, diese Kultur ist ein bisschen verramscht worden. Leider.
In welche Richtung?
Ja, dass man da einen Taschenrechner braucht, um seine Zuteilung
zu bekommen.
Auszurechnen. Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Nee.
Und früher war
auf der anderen Seite sehr gut, wenn es dann offen kommuniziert wird, wie viel man tatsächlich braucht.
Ja.
Aber zum Teil ist halt echt affig geworden.
Ja. Ja, stimmt. Weil viele Rosinenpicker aber auch einfach unterwegs sind, die entweder versuchen, gewissen Kommerz damit zu leben oder wahrscheinlich dann sich nur darauf zu fokussieren und zu konzentrieren. Hat's nicht damit auch zu tun, nur so als Gedankenansatz, dass diese üblichen Handelsstrukturen einfach aufgebrochen wurden, wie es sie halt früher gab, und dann diese Stufe, die dafür sorgt, dass sowohl die normalen Qualitäten als auch die hochklassigen Qualitäten vertrieben werden und im Markt verteilt werden, dass es die kaum noch gibt, sondern dass es mehr und mehr Direktsituationen gibt und diejenigen, die es sich irgendwo, ich sag mal, leisten können oder leisten möchten, eben nur diese Rosinen suchen, damit das Ungewicht reinbringen. Weißt du, wie ich meine? Also das ist ein Händler, der jetzt eben früher nur Restaurants verkauft hat, jetzt auch privat verkauft, und da ruft halt einer an und sagt, hier, ich hätte ganz gerne den Blablabla Grand Cru. Und das andere will ich aber nicht kaufen, und somit ist natürlich eine einseitige Auslastung, die früher anders war.
Ja, aber muss der Händler ihm dann nur den Grand Cru verkaufen? Ist die Frage.
Daher ist ja eben so.
Also ich würde dem ja nur einen Grand Cru verkaufen, wenn er vorher auch schon mal was anderes gekauft hat. Also ich würde ihn jetzt nicht da an dieser einen Position aufhängen, aber wenn er sonst auch kauft, dann kann man es ihm ja geben. Ja, dann ist ja das Gleichgewicht da, aber ich würde ja nicht irgendjemand meine beste Flasche geben beim ersten Mal. Wir haben ja auch Sachen, die nicht auf Karte stehen, und die muss man sich ja auch verdienen. Ja, die kriegt man angeboten, danach fragt man nicht.
Also daher hatte ich den Gedanken, dass aufgrund dessen, weil viele so versuchen zu kaufen oder auch von mir aus Wein anzulegen oder sonstiges und dieses Gleichgewicht nicht gewahrt haben, dass die Händler von sich aus aktiv geworden sind und gesagt haben, du darfst nur den Grand Cru, wenn du auch, was ja viele automatisch machen, aber eben manche nicht, wenn du auch vom entweder Village oder vom Gutswein noch die und die Menge mitnimmst. Dass es dann eben offen kommuniziert wird, was früher nicht so war.
Ja. Ja, ich glaube, die Kaufkultur hat sich ja auch verändert. Dass die Leute viel mehr Rosinen picken als früher. Früher war es ja, glaube ich, normal, dass man eine Allokation von irgendeinem Weingut hat. Also das jetzt, wenn es jetzt Kosteri, Romani Conti oder irgendwas ist, ist ja jetzt egal, dass man das einfach jedes Jahr bekommen hat und der Händler ausgesucht hat, wie viel von jedem. Ja. Und dass man das sowieso nur im Paket kaufen kann. Dann finde ich das ja völlig in Ordnung. Also um eine Flasche Cordon Charlemagne zu kriegen, dass ich nicht nur den Cordon Charlemagne kaufen kann, finde ich schon in Ordnung. Ja. Weil theoretisch kann ich den direkt mal 3 weitergeben und dann ist er weg. Ne? Das hätte der Händler ja auch selber machen können.
Ich finde es ja bei manchen, also jetzt.
Nee, aber das muss schon so ein Gleichgewicht irgendwie. Nee,
finde ich auch. Und dann, wie du vorhin auch sagtest, finde ich es eigentlich ganz gut, wenn es offen kommuniziert wird und man sagt, wer uns unterstützt, den unterstützen wir auch in dem Sinne und mit dem Reigen. Ist natürlich manchmal schade, wenn jemand eine besondere Flasche einmal trinken möchte und vielleicht nicht die Möglichkeiten aus irgendwelchen Gründen, sei es vom Trinkverhalten oder wirtschaftlich, sich die anderen Sachen mit dazu zu kaufen. Aber dafür gibt es dann eben Restaurants wie euch, wo man halt noch Kosteri auf der Karte findet. Oder Leroy oder was auch immer. Und dann ist es da wieder eine Unterstützung des Systems oder ein stimmiges System. Wenn man dann sagt, okay, dann gehe ich dahin oder gehe zu einer Probe oder hol sie mir dann in einem Weinladen und muss sie nicht direkt vom Importeur oder von irgendwo her beziehen. Also da finde ich ein bisschen Stimmigkeit eigentlich auch, ja, vernünftig. Wo trinkst du gerne Wein? Oder hattest du mal den Laden, wo du sagst, das war der Kultladen schlechthin? Entweder, ja, auf Sylt gibt es ja einige, wie vorhin schon gesagt, aber in Deutschland selber, während deinen Reisejahren, hatte ich einen Laden beeindruckt, wo du sagst, wenn ich irgendwann mal selber einen Weinladen hätte, dann wäre der so?
Nee. Also nein, das hat mich nicht keinen Weinladen beeindruckt, sondern das lebt schon immer von den Leuten, die da sind, finde ich. Ja, und dann am Ende braucht man 3 gute Weine auf der Karte. Mehr schafft man ja sowieso nicht. Und dann, ja, deswegen muss es keine Riesenweinkarte sein und deswegen sollte es auch so gerne individuell sein wie möglich. Ja. Das finde ich gut. Also wenn da gute Leute sind und man dann einen guten Abend hatte, dann ist es in dem Moment die beste Weinbar der Welt. Oder das beste Restaurant. Ja.
Also es geht so mehr von den Leuten. Ja. Gibt es sonst irgendwelche Grundvoraussetzungen, dass du sagst, wenn das so wäre, dann müssen die Wände grün sein oder die...
Ja, ein paar Gläser. Ja. Gute Gläser sollten schon da sein. Ja. Die ganze Temperaturgeschichte sollte halbwegs stimmen. Und dann kann von mir aus jeder machen, was er möchte. Ja.
Bist du, wenn du selber weg...
Ja, Nichtraucher wäre gut.
Ja, gut, das ist... kannst du dich noch an die Zeiten erinnern? Das finde ich so krass. Als ich damals beim Müller gearbeitet habe, also bei meinem Müller gearbeitet habe...
Ja, mach mal eine Aschenbecher runter.
Ja, wirklich.
Mal einen Arsch mal hier
das runter. Ist so krass und wir hatten ja...
Das war immer praktisch, das war immer jemand im Raum dann.
Ja, das stimmt.
Und die Aschenbecher tauscht.
Und zur Not genau konntest du die Aschenbecher austauschen, wenn du nichts zu tun hattest, dann irgendwie und 3-mal abgeascht und dann wurde das... Aber wir hatten ja teilweise Tische, die standen so 20 Zentimeter auseinander. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, wenn du irgendwie dein Menü dort hattest und neben dir saß einer, der geraucht hat. Du hast ja... davon nichts mehr geschmeckt. Also es ist ja heute so unvorstellbar. Da merke ich eigentlich, wie alt ich bin, wenn ich an sowas denke.
Ja, weil mein damaliger Oberkellner hat immer gesagt, in der Hamburger S-Bahn wurde bis 93 geraucht. Wow. Und das finde ich so richtig krass.
Echt?
In der S-Bahn. Ja, bis 93.
Das habe ich nie bewusst mitgekriegt. Echt, in der S-Bahn durfte geraucht werden?
Ja.
Das ist ja irre. Also in der Bahn
das
selber
das finde ich schon
oder
krass.
Auch im Flugzeug, als ich das erste Mal geflogen bin, da gab es noch Aschenbecher in den Sitzen. Daran erinnere ich mich auch.
Ja.
Aber in der S-Bahn, wow.
Bis 93.
Irre.
Aber das ist jetzt auch nicht 73, ne? Sondern
ja.
Ja, schon greifbar.
Also ich, so sehr sie, wie sich damals alle massiv dagegen gestreut haben, fand ich es eigentlich sehr, sehr gut, dass dieser Schritt dann letztlich entstanden ist und
man. Ja, wir hatten da im Bankett eine Veranstaltung. Also der damalige Oberkellner hieß Herr Meier. Das war so, da kam ein Gast. Meier, wo ist mein Aschenbecher?
Okay.
Sehr schön. Also nein, Sie dürfen hier nicht mehr rauchen. Das ist jetzt das neue Gesetz. Meier, ich baue mir ein Restaurant, dann stelle ich Sie ein und rauche Sie den ganzen Tag voll. Also er hätte natürlich auch die finanziellen Möglichkeiten gehabt, ja, ein Restaurant zu bauen. Aber es war schon richtig witzig. Das waren so Situationen am Anfang, gerade in 4 Jahreszeiten. Also ich war in 4 Jahreszeiten, als Rauchen verboten wurde in Gasträumen. Und das war schon, und dann kam Altkanzler Schmidt natürlich.
Hast du erlebt?
Ja. Ja.
Ah, wow.
Und den hat man dann in die Bar geschoben und da durfte der dann weiter geraucht werden, ja, seit eh und je. Also man hat ihm natürlich einfach einen Aschenbecher gebracht, ohne zu fragen.
Ja, ja. Ne?
Ja.
Ja, es ist ja so ein Sinnbild fürs Rauchen. Also ich wollte jetzt nicht das Rauchen glorifizieren, ja, hier irgendwie, aber es hat schon manchmal sehr interessante Situationen dabei ausgelöst und heute ja, wie gesagt, unvorstellbar.
Also zu allen anderen hat man Nein gesagt, aber bei Herrn Schmidt konnte man da nicht Nein sagen.
War ja der Chef, ne?
Chef of everything. Ja.
Wenn du in einen Weinurlaub fahren könntest, wo würdest du hinfahren?
Die skandinavischen Länder. Ja, einfach weil diese Weinkultur, der Zugang ist natürlich ein ganz anderer. Das Monopol, glaube ich, kalkuliert alle Weine stumpf durch.
Ja.
Also ob das jetzt der raste Grand Cru ist oder Amoureux von Rumier, ja, das kostet halt alles so viel, wie es kostet. Und der Marktpreis, den interessiert da kein Mensch. Ja, und die Wein, die verkaufen dahin schon seit Jahrzehnten. Und deswegen sind die Preise auch gut.
Mhm.
Also wer einmal da nach Oslo fährt, die anderen werden jetzt schon lachen, alle, wenn sie das hören, aber da schnallt man ab, ja.
Ja.
Da zahle ich oft mehr beim Importeur hier netto fürs Restaurant, als ich da im Restaurant inklusive Steuern bezahle.
Ja.
Und alle reden davon, dass Skandinavien so teuer ist.
Ja. Wahnsinn, ja. Haben glaube ich aber die wenigsten auf dem Schirm. Ich glaube, du hättest das jetzt nicht verraten sollen. Die Buchungsrate für Oslo ist jetzt enorm in die Höhe geschwellt.
Ja. Also Baroli mit Lage von Rinaldi, die Reservas für 350 Euro im Restaurant.
Ja. Oh, wow.
Das gibt es nirgends.
Ja.
Nirgends mehr. Vielleicht in Piemont noch, in einem Dorf, aber...
Ja.
Ja.
Aber dann auch nur wahrscheinlich, so wenn es irgendwie der...
So läuft es halt durch.
Der Freund vom Winzer
so ist. So läuft es halt durch. Ja. Ne?
Ach.
Nee, weil das Monopol da seit Jahrzehnten kauft.
Mhm.
Ja, und die, ich glaube, gefühlt schlagen die 10% drauf und verkaufen es an die Restaurants weiter.
Mhm.
Ne?
Die es dann aber auch teilweise anständig weiterkalkulieren. Also das eben nicht in...
Ja, für die ist es ja normal.
Ja, ja.
Also das ist ja für die kein großes Geschäft.
Ja.
Also... Was, doch Geschäft schon, aber kein großer Akt, da irgendwie mehr zu nehmen, weil ja alle das kriegen.
Ja.
Also das ist einfach verrückt. Das wird einfach nicht so hochstilisiert.
Ja.
Ein ist zum Trinken da und dann trinken sie einen anderen, wenn der nicht da ist.
Ja. Ja, kann man auch so sehen. Auch von der Küche
her? Also alles junge Weinkarten.
Ja.
Ja, von der Küche war das super gut. Ja. Ja, also relativ entspannt. Natürlich gibt es diese extremen Läden überall, aber das muss man ja nicht. Also ich glaube, gerade wenn man einen Abend mit viel Wein hat, darf sich das Menü oder beziehungsweise die Küche ein bisschen zurücknehmen in der Komplexität.
Ja. Findest du, man kann...
Nicht in der Qualität, aber in der Komplexität.
Findest du, man kann beides auf gleicher Ebene verarbeiten? Also dass man eine mega High-End-schräge, gewagte oder anspruchsvolle oder anstrengende Küche hat auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehr intensive Weinerlebnisse? Oder sollte man eines dem anderen immer so ein bisschen unterordnen, damit man das eine in seiner Großartigkeit genießen kann?
Also ich glaube, mit dem Wein kann man relativ hoch gehen, aber wenn die Küche dann ganz oben ist, dann wird es schwierig für den Wein, glaube ich.
Hm.
Oder beides... sich auf beides zu konzentrieren auf dem Level, ist dann schon anstrengend. Also mehr anstrengend, als es dann Spaß macht, finde ich. Also ich habe immer noch den Ansatz, dass man in ein Restaurant geht, um Spaß zu haben. Also jetzt unabhängig vom Ranking des Restaurants, sondern man geht hin, weil man Freizeit hat und Spaß haben möchte. Also ich möchte Spaß haben in meiner Freizeit. Manche sehen das vielleicht anders, aber ich gehe mit einem positiven Vibe in ein Restaurant.
Ja.
Ne? Und gehe davon aus, dass ich einen schönen Tag haben werde. Oder Abend oder was auch immer.
Das finde ich eben auch was ganz, ganz Wichtiges, dass man eben dieses Positive in sich trägt und genießen und sich dann auch darin fallen lassen kann, darf und möchte und sollte.
Das ist ja das, was Gäste immer fragen, wenn sie einen in anderen Restaurants sehen. Ja, können sie das überhaupt genießen? Oder wollen sie auch mal was anderes? Ja, die weiß ich nicht. Also man muss sie da ein bisschen frei machen, glaube ich.
Ja.
Ja, also einer, der Autos baut, kann ja auch andere Autos fahren als die, die er baut. Oder ein Koch kann ja auch was anderes essen als das, was er kocht.
Ja. Fattoria Le Pupille. Und solange ich mich zurückerinnern kann, hatte ich immer die Morellino Scanzano Reserva und den Saffredi auf der Karte. Aber es gibt noch einen weiteren großartigen Wein, den ich niemals so richtig präsent hatte, den es jetzt auch mittlerweile schon seit über 20 Jahren in dem Weingut gibt, Porcio Valente. Wieso habe ich mich um diesen Wein nicht gekümmert? Und was macht eigentlich diesen Wein so besonders? Ich glaube, ich frage nochmal im Weingut bei Ettore nach.
I studied viticulture and enology both in high school and university. So I arrived at the Pupille 2019, my first vintage. In 2021, it was 25 harvests of Poggio Valente. The first harvest is 1997, which is also my vintage. In fact, I always say the little game that Poggio Valente is the only brother that I never had. Because having four sisters, he is the only brother that I never had. But, you know, Poggio Valente was born 10 years after Saffredi. So Saffredi first vintage was 1987. And Poggio Valente first vintage 1997. Poggio Valente, mom says that Poggio Valente is the wine of mind and Saffredi is the wine of her heart. So she made Saffredi with her heart when she started to be a winemaker. And then 10 years later, she realized that she was a winemaker, a winery in general, in Tuscany. Tuscany has Sangiovese as the king of grapes. And so she had to make a great Sangiovese, a great version of Sangiovese. Poggio Valente was a Morellino di Scanzano from 1997 to 2014. So she had the concept of making a single vineyard Morellino di Scanzano already in 1997. It was, nobody used to make a single vineyard Morellino di Scanzano. Still now, we are very few people making single vineyards in Maremma. It's getting bigger, but still is a quite delicate topic to speak about with certain wineries. So this is the story behind Poggio Valente. Poggio Valente was Morellino di Scanzano until 2014, and the blend was 90% Sangiovese, 10% Ciliegiolo until 2014. And then we decided to give it even more importance by making it 100% Sangiovese, all coming from the Poggio Valente vineyard, which is the highest vineyard that we own. When you are in Poggio Valente is at the top of the hill. Poggio means hill in Tuscany. It's like Bricco in Piemonte. And when you are in Poggio Valente, you overlook at Saffredi. Poggio Valente has an exposure, faces north. New plot, we call it new, it's not new anymore. It's 20 years old. It was planted in 2006, so 18 years old. And faces south. Whilst when you are in Saffredi, Saffredi vineyard goes from east to west, facing the seaside. And is as a low, slightly lower altitude, 100 meters lower than Poggio Valente. We make an artisanal product full of love and passion, full of our life, you know. So our product will always stand out from a really well-made wine, just because it has that artisanal touch that you don't have in a corporate winery, where the wine will be good for sure. It will be very technical, will be very on point, but might lack the artisanal and the warm, heartwarming part.
Finde ich auch ganz, ganz enorm wichtig. Also gerade, ich glaube, wir können das umso mehr genießen, weil man zum einen um die Besonderheit weiß, oder wenn man weiß, dass das Restaurant nur dafür da ist, dass man sich gut fühlt in dem Augenblick. Und ja, das,
also ich gehe auf keinen Fall irgendwo hin, um Fehler zu suchen, weil das habe ich ja gar keine Lust schon drauf, mir meine Freizeit mit sowas zu verderben.
Ja. Ja. Wenn du weggehst, bist du Team, ich suche mir eine Flasche aus, oder ich trinke verschiedene Weine zu den verschiedenen Gängen? Also magst du lieber Weinmenü, Weinbegleitung, Empfehlung vom Sommelier, oder bist du da eher eigenaktiv und...
Weinbegleitung nur flaschenweise.
Das ist auch eine...
Nein, nein.
Aber du bist gar nicht so der glasweise Trinker oder glasweise...
Ja, selten. Selten. Nee, schon eine Flasche. Also meine Frau ist auch sehr, sehr picky, was das angeht, was die Weine angeht. Und dann gibt es das meistens nicht per Glas.
Okay, da darfst nur du ihr Sommelier sein.
Sie möchte damit auch gar nicht so... Nee, sie weiß schon selber, was ihr schmeckt.
Ja.
Aber es gibt meist nicht die Qualität im Glas, die sie trinken möchte.
Ja.
Und sie hat auch keine Lust, sich dann über den Abend damit auseinanderzusetzen. Über wechselnde Weine.
Also wahrscheinlich... Also
auf eine Flasche lässt man sich ein und dann läuft es, ne? Dann ist es so ein angenehmes Hintergrundrauschen, also im besten Sinne. Und dann, wenn neuer Wein, dann ist es ja okay, weil das ist ja kein abrupter Wechsel die ganze Zeit, sondern kann sie ja mental verabschieden vom alten Wein und dann einen neuen bestellen.
Ja, es ist ja,
oder nochmal den gleichen.
Dann meistens, dass man sich das dann eben auch dramaturgisch irgendwie aufbaut. Also, dass man da versucht, eine Folge irgendwie festzulegen. Findest du es interessanter, mit dem besten Wein anzufangen oder mit dem besten Wein aufzuhören, wenn du jetzt zwei, drei, vier verschiedene Weine probierst?
Da ist immer schwierig. Wann weiß man denn, wann der beste ist?
Oder mit dem wertigsten oder dem anspruchsvollsten?
Ja, nicht ganz am Anfang. Also ein bisschen eintrinken. Ja, vier Leute, dann die dritte Flasche darf schon die beste sein.
Ja.
Aber danach muss man schon den Stil wechseln, weil sonst wird es immer schwierig. Ja, weil wenn du gleich da einen großen Burgunder als dritte Flasche machst, dann brauchst du danach keinen Pinot mehr zu trinken.
Mhm.
Macht ja dann keinen Sinn. Dann kann man Bordeaux, Syrah, Malbec, was auch immer trinken, ne?
Mhm.
Aber man muss den Stil wechseln, finde ich.
Das, finde ich, hilft oftmals.
Sonst fallen ja alle anderen Weine ab.
Ja. Ich finde es halt schade, wenn so die hochklassigsten Weine, obwohl es natürlich von der Tiefe und von der Komplexität manchmal ratsam wäre, in der Phase kommt, wo man dann vielleicht nicht mehr ganz so aufmerksam ist, aus welchen Gründen auch immer. Also wenn man übersättigt ist oder wenn man vielleicht zu viel Wein probiert hat oder sonstiges. Und daher, ich bin da immer so ein bisschen unschlüssig, ob man die Weine, auf die man sich den ganzen Abend oder das ganze Leben freut, ob man die wirklich so als Finale genießen sollte oder...
Ja, als Finale ist schwierig natürlich. Aber oft ist es ja dann in alkoholgeschwängerten Runden, dass die Weine immer besser werden, weil die Stimmung natürlich auch immer besser wird.
Ja.
Ja.
Ja, oder dann, wo man sagt, jetzt sind wir bei dem Level, verhindern. Was kommt danach, und kaum jemand möchte einen Schritt zurücktreten.
Ja. Ja. Ja, ja, ja. Das Schlimme ist, nach unten merkt man ja den Schritt nach oben nicht.
Ja. Aber manchmal finde ich, ist auch so ein Schritt nach unten gar nicht so verkehrt. Also das bewusst, und man wird sich der Besonderheit des Vorweines nochmal ganz anders bewusst, wenn man das macht. Also wenn man, keine Ahnung, man muss ja nicht unbedingt auf den Gutsriesling zurückgehen, aber um so diese fordernde Sättigung dann irgendwie trotzdem zu bekommen, finde ich auch manchmal gar nicht so schlecht.
Muss ich nicht. Ja, aber dann einen Schluck, also so einmal zum Kalibrieren ja. vielleicht, zum auf den Boden zurückholen.
Ja, das stimmt. Was wärst du für ein Wein, wenn du ein Wein wärst?
Vielleicht der Conas.
Okay.
Na, vielleicht ein bisschen ruhiger. Ja.
Ja.
Nicht ganz so schlank. Nein, keine Ahnung. Ein bisschen unaufgeregter, ne? Weil Conas ja, kann viel spielen. Aber ist nie laut eigentlich.
Aber Conas ist schon aufregend, finde ich. Man muss es nur sehen wollen.
Ja, deswegen passt es vielleicht. Ja.
Stimmt. Du gehst jeden Tag schwimmen?
Nee, nicht jeden Tag.
Aber ich dachte,
also dass im du's Sommer weniger, ja. im Winter mehr.
Im Winter?
Ja.
Im Meer?
Ja, ja.
Nein.
Ja.
Ihr seid ja irre da
oben. Immer im Meer.
Wow.
Das Meer ist für alle da. Das,
ja. Aber es ist ja richtig kalt da. Also, das ist ja krass. Jeden Morgen eine Runde. Rein ja, und
alles
raus.
Alles Kopfsache.
Ja.
Alles Kopfsache.
Machst du sonst was zum Ausgleich?
Wenn es nichts bringt, schadens tut es nichts.
Ja, das stimmt. Ne? Man kann sich erkälten. Ja. Das, aber nach einer gewissen Zeit wahrscheinlich auch nicht mehr.
Nee. Also, wie wir alle wissen, von Kälte wird man nicht krank. Ja.
Das finde ich ja cool. Und dann immer die gleiche Stelle zur gleichen Zeit, wo man dich findet.
Ausgleich ist der. Ja, ja, ja. Hm. Wir haben da so. Ich fahre morgens die Kinder in den Kindergarten und dann an den Strand. Kurz ins Wasser und wieder zurück.
Und sonst noch einen Ausgleich? Also hast du irgendwie. Ja, Weinberg? Der Weinberg?
Ja,
genau.
Ja, das reicht.
Ist ja auch richtig Arbeit. Machst du es alleine? Also komplett alleine? Von der Idee an? Oder hast du da Berater? Oder hast du jemanden, der dich begleitet oder wo du Tipps bekommst oder?
Also Felix Keller hat sich, sagen wir mal, sich aufgedrängt.
Oh, das gibt es Schlimmere, also da.
Nein. Da. Ja, ja. Naja, wir hatten ja drüber gesprochen und er war sofort, hatte sprudelnd vor Ideen war er und dann
ja.
war er dabei quasi. Ne? Da. Es war jetzt nicht so, dass ich jemanden gesucht hätte oder gefragt, also ja. Das war dann da und er war auch da und hat sich so ergeben.
Ja. ja.
Sehr positiv.
Sie ja. strecken ja die Fühler in verschiedene Richtungen und Regionen aus. Da versuchen sie sich jetzt wahrscheinlich gerade auf Sylt so ein wenig. Noch ein neues Gehensleben.
Das ist ja für den Winzer auch spannend.
Total, ja.
Also einfach zu sehen, was passiert woanders.
Ja.
Ja. ja.
Und
für uns natürlich auch. Also, ja.
Ich glaube, da begibt man sich dann mit dem Winzer nochmal auf eine ganz andere Gesprächsebene. Also wenn du nicht nur der Sommelier bist, der hingeht.
Fachkollegen.
Ja, der so, sozusagen ja, natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Und du kannst ihm ohne Frage in vielen auch Gedankenprozessen gar nicht das Wasser reichen. Aber man lernt den Winzer, glaube ich, dabei nochmal anders kennen oder vielleicht auch mit einer anderen Akribie oder. Weil es ist ja schon ein ernsthaftes Projekt, was du doch verfolgst.
Ja, und wir versuchen, also unser Anspruch ist natürlich auch, einen Wein zu produzieren, der mehr ist als trinkbar. Hm. Ja. Also ein Wein, den man bestellt des Weines wegen. Nicht, weil er von Sylt kommt oder weil da eine Robbe auf dem Etikett ist, sondern weil der Wein gut ist.
Hm.
Das ist unser Anspruch.
Siehst du dich da auf einem guten Weg?
Ja. Und es ist leider erschreckend, wie leicht es ist, vernünftigen Wein zu produzieren.
Ist das so?
Mhm.
Oh. Aber ist es dann dem, das sei provokant gefragt, ist es der Größe geschuldet? Weil ich glaube manchmal schon, dass man ein kleines Weingut mit Ernsthaftigkeit anders handeln kann, als wenn du jetzt 20 Hektar hättest. Oder sehe ich das falsch?
Aber ich meine, ich mache das im Nebenerwerb und
ja.
also im Nebenerwerb von der Zeit meine ich jetzt.
Mhm.
Und den Zeit-Nutzen-Faktor, das ist brutal, wie gering das eigentlich ist. Na, also jetzt auch auf die Fläche runtergerechnet.
Ja.
Wenn das einer einen Vollerwerb macht, dann müsste der locker 8 Hektar, glaube ich, oder 10 Hektar bespielen können, ne? mit zwei Leuten.
Ja.
Oder drei.
Ja, ich hatte.
Ja, wie gesagt, und dann finde ich es erschreckend, wie einfach das ist. Gut, wir müssen keinen Pflanzenschutz fahren.
Ja.
Ja, aber trotzdem.
Ist vielleicht aber auch ein Riesenpunkt. Also, ich hatte auch mal gehört, 3 Personen sind 7,5 Hektar von der Umrechnung. Oder 2,5 Personen sind 7,5 Hektar. Weiß nicht, ob das noch stimmt. Das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Dass vielleicht bei dir dieser ganze Marketingkram alles wegfällt, was ja auch ein Riesenzeitfresser manchmal ist. Und dass du dich rein auf den Weinberg, das Wein machen und der Verkauf sich ja mehr oder weniger selber organisiert. Oder sehe ich das falsch?
Also Wein machen war bei uns, das kam von der Presse in Tank.
Hm.
Also jetzt Ende September letzten Jahres. Ist da vergoren komplett. Wir haben das einmal beigefüllt nach dem Gären und haben das letzte Woche von der Hefe gezogen.
Mhm.
Und er liegt jetzt also auf der Feinhefe quasi bis zur Füllung.
Wie viel?
Also wir haben nichts gemacht.
Wie viel steckt von dir da drin? Also, dass du gesagt hast, ich mache Reinzuchthefen, ich mache einen Sponti, ich lasse
ihn filtrieren. Nicht filtrieren. Also, es ist. Also ich habe Hefe bekommen am Anfang,
ja.
bei 250 Litern, wenn es nicht gärt, ist halt auch blöd.
Ja.
Ich musste sie aber glücklicherweise nicht einsetzen.
Ja.
Also ich wollte schon spontan vergären. Also
cool.
Gesagt, das ging da rein in den Tank und ging von alleine los.
Ich glaub,
am Anfang den Most ein bisschen wärmen,
ja.
Weil der kommt bei uns relativ kalt rein.
Ist ja Sylt.
Mit 16 Grad. Ja. Ja, kommt mit 16 Grad rein.
Ja.
14 bis 16 Grad und dann hänge ich da einen Schlauch rein, ja, zum Erwärmen.
Ja.
Was die anderen als Kühler nehmen, nehme ich als Wärmschleife.
Ja.
Ja.
Ach, ich habe noch nie solare Sponti probiert. Das ist natürlich jetzt eine Aufgabe. Cool. Auf deinem Mist gewachsen oder hast du dann Felix angerufen und gesagt, du sag mal?
Ja. Nö, ich wollte es schon einfach mal laufen lassen, was ja auch funktioniert hat. Wie gesagt, er hat mir die Hefe gegeben, nur zur Sicherheit. Aber ja, und der 23er ging genauso wieder an.
Mhm.
Und also es geht immer relativ spät los, also 5 Tage, bis er richtig gern anfängt.
Mhm.
Aber dann gärt er auch in 10 Tagen durch.
Bist du nervös geworden, als 5 Tage nichts passiert ist?
Ja, am Anfang guckt man schon, aber jetzt... Geduld sei eine Tugend, sagt man mir. Weil machen kann man ja sowieso nichts. Also außer, dass ich dem ein bisschen wärmen kann, kann ich ja wenig machen. Eigentlich. Oder möchte ich eigentlich nichts machen.
Klingt schon verrückt. Solaris 2023 aus Ramoni-Fässern spontan vergoren. Nicht filtriert.
Ja, unfiltriert auch.
Krass.
Also Presse, Tank und wieder zurück. Also auf die Füllanlage legt der Wein 50 Meter zurück.
Ja.
Leider nicht nur mit Schwerkraft, also pumpen muss ich, weil in der Ebene ist es schwierig mit Schwerkraft und ohne Gabelstapler.
Naja, hast noch Ziele, sag ich mal, wenn es richtig läuft, dann.
Ja.
Wenn deine eigene Sechserkiste für die Versteigerung freigeben kannst, dann kannst du wahrscheinlich auch damit mit Schwerkraft arbeiten oder kannst das Kellergebäude dafür etablieren. Das ist natürlich, also
ja, das ist auf Sylt ein bisschen intensiver.
Ja, das haben
in der Kostenstruktur.
Einige Keller gebaut in die Dünen hinein, dann noch andere Sachen. Dem nächsten Weingut. Aber es wäre natürlich dann schade, so ein Wein mit eben doch so einer Idee oder mit so einem Aufwand, wenn der nur als Verschenktrophäe genommen wird, sondern der sollte natürlich auch irgendwo getrunken werden. Bin ich gespannt. Ich versuche mal eine Flasche irgendwie zu catchen. Findest du, Wein ist ein gutes Geschenk? Also jetzt nicht unbedingt dein Wein von Sylt, aber so im Allgemeinen? Oder ist Wein immer so eher ein Behelfsgeschenk? Oder verschenkst du gerne Wein?
Kommt immer auf die Leute drauf an.
Mhm.
Also ich habe zu Hause immer Handwerkerwein. Weine, die man geschenkt bekommen, die kriegen dann Handwerker.
Ja.
Ja. Das ist dann irgendein Weißburgunder oder Grauburgunder, irgendwas Einfaches.
Ja.
Das hat mir jemand dann mal mitgebracht. Aber bevor ich das dann, weiß nicht, wegschütte, gebe ich es lieber jemand, der sich dann auch wirklich drüber freut.
Total.
Ne? Also das ist ja auch in Ordnung und legitim. Aber ich verschenken, nee, eigentlich sehr wenig.
Mhm.
Also wenn man irgendwo hingeht, bringt man eine Flasche mit, aber die dann zum Da-Trinken ist.
Mhm.
Eher, ne? Ja, aber sonst bringen wir selten Wein mit.
Ich finde es aber schade, dass wenn Flaschen mitgebracht werden, also fast niemals die Frage kommt, sollen wir den gleich aufmachen? Weil das ja auch schon einige Flaschen ausschließt, also die man mitbringt.
Deswegen nur Flaschen mit, ja. Ja. Nee, ich bringe nur Flaschen mit, eigentlich, wenn wir sie auch gleich öffnen.
Ja.
Na, dann passen sie auch in den Rahmen und in den Abend und für die Stimmung, dann habe ich mir schon was bei gedacht.
Genau, man hat sich Gedanken dazu gemacht, ja.
Aber so einfach so einen Wein zu verschenken, weil es ein Wein ist.
Ja.
Eine Flasche Champagner geht schon immer. Ja, aber das ist auch ein bisschen unpersönlich eigentlich.
Ja. Ja. Sei denn derjenige hat irgendeine Verbindung zu dem Wein. Was ist eigentlich Wein für dich? Also könntest du sagen, was Wein dir bedeutet oder was Wein so in deinem Leben ist?
Ja, das Gute am Wein ist, es hat ja viele also Satelliten in Form von Beschäftigung, Arbeit, Freunden. Ja, es gestaltet ja das Ganze drumherum. Natürlich die Restaurants, Winzer, Leute, die Wein trinken, sind meistens ja nette.
Ja. Ja.
Das ist so, also Wein ist ja nicht, vielleicht nicht der Mittelpunkt, aber schon eine Achse auf jeden Fall.
Ja. Kann man ja wahrscheinlich auch in einem...
Familie geht dann schon vor. Ne?
Ohne Frage. Ja. Also es wäre wahrscheinlich auch nicht so vernünftig, wenn man Wein darüber setzen würde. Nein, das auf alle Fälle. Aber ich finde den Gedanken, Wein ist eine Achse irgendwie oder Wein ist Satelliten, total spannend. Aber du kannst ja auch ein Leben ohne Wein vorstellen. Also wenn du... Oder ist das für dich unvorstellbar?
Ja, ungern, aber... Ungern, aber ja. Also weil ich finde, Wein gibt eben mit der Geselligkeit, die da einherkommt, schon sehr viel. Es muss jetzt auch nicht immer der teuerste sein, aber wie gesagt, man sitzt zusammen und kann sich drüber unterhalten oder auch nicht, aber ja.
Das Schöne ist, also bei jemand, der Wein in der Tat als Leidenschaft nimmt, man muss nicht drüber reden. Man kann und man kann ja, abendfüllend darüber kommunizieren, aber es ist in dem Sinne kein Muss, was ich auch dann total gerne mag. Also hast du das ultimative Sommelier-Erlebnis, wo du mit einem kleinen Tränchen nach Hause gegangen bist? Oder, also es muss nicht unbedingt jetzt mega Wein gewesen sein, sondern einfach so eine Situation?
Puh.
Also vielleicht sowohl positiv als auch negativ, wo du sagst, oh, Freudentränen oder Verzweiflungstränen.
Ja, manche Leute sind da wirklich beratungsresistent. Ja. Also ich weiß nicht, ob man jungen Rotwein zu Ausland trinken muss.
Das ist krass. Ich habe das mal ausprobiert. Also einfach so aus Neugierde. Boah.
Das ist schon hart.
Ja.
Tja, oder, ja, nee, da gibt es ja so ein paar Kombinationen, die einfach also in keinem Falle funktionieren und dann rate ich ab und dann wird es trotzdem gemacht und sagen, naja, ist ja gar nicht so gut. Ja, Überraschung. Ja, dann werden die so vorwurfsvoll. Ich meine, man kann es den Gästen ja nicht verbieten.
Ja, ja.
Aber wie gesagt, immer eine Empfehlung aussprechen, die manchmal ein bisschen eindringlicher ist, aber ja.
Ja.
Es gibt Gäste, die fragen nach, was sie trinken möchten und manche Gäste fragen, was passt. Also das sind auch schon zwei ganz verschiedene Ansätze, einen Wein zu bestellen, finde ich. Oder auch zu empfehlen, natürlich. Ja. Aber so, die weiß ich nicht. Also manchmal dann, was man eben mitprobiert, da gibt es dann schon die wenigsten Weine berühren einen, aber wenn, dann ist schon krass, ne? Ja.
Das stimmt. Was war deine ultimative Food-Wine-Kombi, wo du gesagt hast, das berührt mich?
Oh, Food und Wein als Kombi? Weiß ich nicht. Das sehe ich zu differenziert, ja. Also zu getrennt. Na, diese perfekte Kombi, nee, dann ist wieder eher die perfekte Situation oder also das Ganze in einem. Und dann würde ich da Abstriche machen. Also auch gerne Abstriche machen, wenn alles andere dafür passt.
Hast du eine Situation, die du mal richtig grottenschlecht fandest oder du sagst, da habe ich, wenn ich nachts einen Albtraum habe, dann ist es der. Wenn das passieren würde, dann machst du eine Flasche Screaming Eagle auf und ja, die hat
alle, Nee, das ist ja noch halb so schlimm. Aber wenn so alle Flaschen auslaufen würden im Keller oder alle Flaschen tropfen würden, das wäre schon ein Horror. Und da hatten wir hier einmal eine Weinprobe. Da hat einer eine 89er-Probe mitgemacht, also mitgebracht. Ja. Und wir haben sie ausgeführt. Das war ein Weinclub. Neben auch René Gabriel war da dabei und so sehr hoch dekorierte Weintrinker.
Ja.
Und dann gab es 89er, also alles 89 und da war also wirklich alles dabei. Und dann habe ich ihn nachmittags angerufen, als wir die Weine aufgemacht hatten. Da habe ich ihn gefragt, ob er sitzt, weil, und er so, welcher Wein hat Kork? Ich sage, nein, aber beim 89er Petrus steht 87 auf dem Korken.
Auweia, was? Nein!
Ja, und das war krass. Das ist, da wird er mal anders.
Wow! Gab es eine Erklärung dafür? Also war es eine Fälschung? War es Schlamperei vom Weingut? War es, boah, da kriege ich ja Gänsehaut.
Es war eine Fälschung.
Ja.
Ja. Es war eine Fälschung. Er wusste auch, wo die Flasche herkam, natürlich. Ja, und die Flasche wurde auf jeden Fall, also finanziell ersetzt.
Okay.
Von dem Händler.
Ja.
Ja.
Für dich sonstig ein Thema Fälschung? Also ihr habt ja jetzt Weine, die gerne... Nee,
deswegen passen wir beim Einkauf passen wir einfach auf. Keine dubiosen Quellen.
Okay. Ja. Also...
Und immer lieber ein bisschen mehr bezahlen.
Auf der Rechnungsadresse habt ihr eher selten eBay stehen.
Genau. Also bei eBay kaufe ich gar keinen Wein.
Nee.
Weil das ist mir zu suspekt. Also das hat man früher alles ja mal gemacht, aber dann kriegt man da Flaschen. Also privat.
Ja.
Fürs Restaurant sowieso nicht.
Ja.
Aber für privat und dann hat man das auch schnell wieder gelassen. Ne?
Ja. Kann ich auch eigentlich, ich habe da noch in der Tat noch nie eine gute Erfahrung witzigerweise gemacht. Aber ich bei jedem Kunden oder Gast, die bei mir anfragen, die haben diese eine Flasche vom Opa bekommen, was soll ich damit machen? Ich empfehle immer eBay. Der liebe Gott schickt jeden Tag drei Doofe los, man muss nur einen finden.
Eine Flasche Petrus hat er. Wieso trinken sie die doch einfach?
Ja.
Weil wenn man das Geld nicht braucht, dann was soll's, ja. Sich den Stress anzutun und dann wir haben im Internet geguckt und der kostet so und so viel. Ich so, ja, das ist eine perfekte Flasche aus einer 12er-Kiste, perfekt gelagert von einem guten Händler und nicht ein Kellerfund.
Ja.
Das wollen die dann auch nicht hören, ne?
Ja, es sind da manchmal auch ganz falsche Vorstellungen, was man denen auch nicht übel nehmen kann. Es geht einem wahrscheinlich, wenn man nicht in der Materie ist, nicht anders. Aber es sind dann eben auch diese Empfehlungen, die wir nur geben können, aufgrund der Erfahrung, die wir dann wahrscheinlich haben. Und da, ja. Also es ist auch ein Thema, wo ich es total bedauerlich finde, dass das weniger präsent publik ist oder weniger auch von Seiten der Produzenten aufgenommen wird. Es gibt ja so einfache Möglichkeiten, auch Flaschen teilweise zu schützen in dem Sinne, sei es mit irgendwelchen NFC-Codes oder sonstigen Sachen, dass man da wenig, also keine
Wissen. Also den Temperaturaufkleber finde ich ganz gut.
Die Porceau damals hatte, ne? Wo man Farbe, wo sich die Farbe verändert, das finde ich auch großartig. Was man da teilweise sieht. Also
das macht ja eigentlich auch Sinn.
Total. Als wenn der einmal gekocht wurde, dann kannst du den natürlich gerne dann verkochen. Wenn der einmal bei 40 Grad in irgendeinem LKW von A nach B. Aber auch so eine Möglichkeit, dass man zum Beispiel den Lebenslauf des Weines irgendwie sehen könnte oder nachvollziehen oder tracken könnte, fände ich auch total. Es gibt so viele moderne Lösungen. Beim Wein kommt sowas nicht an. Ich hatte bei Jabulet damals gefragt, wie es bei denen mit Fälschungen aussieht. Weil die ja mit ihren Ermitage auch gar nicht so unrenommiert sind. Und die wissen darum, aber haben auch noch nie drüber nachgedacht, dass irgendwie jetzt mittlerweile haben sie, glaube ich, ein Hologramm drauf. Aber damals hatten sie
ja. Eine Zeit lang hatten die bei jeder Flasche eine Karte noch dabei, so eine EC-Karte.
Ja.
Aus Plastik.
Ja.
Was natürlich auch keinen Sinn macht, da jede Flasche so mit einer einzelnen Nummer auszustatten. Ja. Keine Ahnung. Die NFCs, die werden dann wahrscheinlich auch, ja, das ist zu aufwendig, glaube ich, für 99,9% der Weine.
Ja.
Ich weiß nicht, was so ein Chip kostet.
2 Euro maximal.
Ja. Da muss es ja einer einpflegen, auch einer einscannen. Ja.
Da wird es wahrscheinlich eher billig in Kauf genommen, dass es halt irgendeinen Nasenbären gibt, der sagt, okay, da spare ich 10 Euro. Oder 100 Euro oder 1000 Euro.
Ja.
Und, aber
ja. Ja, aber wie gesagt, das lohnt sich ja meistens nicht.
Nee,
dazu. Ich gebe lieber 1000 Euro für einen guten Wein aus als 800 Euro für einen schlechten.
Total. Und das sind in der Tat.
Das ist ja dann jeder Euro zu viel, ne?
Ja, ja. Wenn man noch keine Vorstellung hat. Ja, ein Riesenpunkt ist da wahrscheinlich, dass die meisten ohnehin nicht wissen, was sie erwarten können von dem Wein und dann auch nicht wissen, ob das jetzt ein gutes oder nicht gutes Exemplar ist. Das sind dann wahrscheinlich nur Leute wie du, die den Wein schon öfters probiert haben und das dann irgendwo einschätzen oder taxieren können, dass man, oder wo man auch eine gewisse Garantie hat, dass der Wein gut gelagert ist und aus einem guten Keller kommt. Und daher also kann man eigentlich nur dazu raten, mehr zu Gastronomen wie euch zu gehen und das dort.
Oder wirklich beim Fachhändler kaufen, ne?
Ja. Gibt's aber auch weniger, immer weniger wirklich gute, interessante oder gut aufgestellte, weil es für die oftmals auch nicht ganz so attraktiv ist.
Zwei große bayerische, die sehr viel in Lager investieren auch.
Ja.
Die auch, ja, die verkaufen ja beide viel Altwein und lagern auch für Kunden ein.
Ja.
Ja. Also da würde ich auch kaufen. Also da kaufen wir auch bei beiden. Also Alpina und Unger.
Mhm.
Aber ja, es ist teurer, aber natürlich kostet Lagerung ja auch was. Und da habe ich die Gewissheit, dass der Wein gut ist.
Mhm.
Und das ist mir ja dann sehr recht.
Ja. Hast du selber für euren Laden, für dich irgendwelche Vorstellungen, Ziele, Wünsche, Gedanken, was du, in welch, wohin die Reise gehen soll irgendwie? Oder weil ihr seid ja schon jetzt so präsent, also für alles, ihr habt ja in dem Sinne alles erreicht. Ist das gut so oder sagst du, hey, demnächst machen wir eine zweite Strandbar auf?
Nee, das machen wir auf keinen Fall. Klar, ein Restaurant mit ein bisschen Hotel beschäftigt einen schon ausreichend, dass man nicht noch eine zweite Gastronomie braucht. Weil, wie gesagt, es lebt von den Menschen und wenn man es dann nicht mehr selber steuern kann, dann gibt man es in andere Hände, ne?
Ja.
Und das ist ja nicht so, also nicht, was man selber haben möchte, finde ich. Es gibt andere Konzepte, die natürlich fremd gesteuert sind, aber das wäre nicht unsers, auf jeden Fall.
Aber bei euch steht keine große Veränderung an, also dass ihr...
Nee, so ein Weinkeller ist ja trotzdem auch organisch, ja, also bei uns, es wächst an anderen Stellen mal mehr, mal weniger und es bewegt sich immer was, ne? Es fliegt mal einer raus, kommt neuer dazu von der Weinkarte, aber halt stetig und also fertig ist es nie, ne? Deswegen gibt es ja immer was zu tun.
Irgendwelche Länder, wo du sagst?
Oder hast du deine Weinkarte je als perfekt gesehen?
Niemals.
Oder als vollkommen?
Nein, niemals. Ja. Aber ich hatte mal einen Effekt, den fand ich schrecklich und ich glaube, da geht es dir noch krasser, als es mir ging, wenn ich die Weinkarte schreibe. Ich denke so oft bei dem einen oder anderen, oh, den würde ich jetzt so gerne trinken.
Ja. Ja.
Und da freut man sich über die Weine, wenn die da drauf sind.
Sagst du den Jungs, wenn ihr... Ja, beides. Also seine Jungs, wenn ihr was probieren wollt, müsst ihr dann verkaufen.
Stimmt. Ja. Bestes Argument fürs Business.
Ja. Aber das funktioniert auch ganz gut. Also in der Regel ist es ja auch immer nur das erste Mal den Wein zu probieren, das macht dann ja so fuchsig. Also mich meistens.
Ja.
Wenn ich weiß, wie er schmeckt, bin ich auch beruhigt.
Ja.
Also dann kann ich das auch Jahrzehnte liegen lassen. Aber wenn ich nicht weiß, wie es schmeckt, dann macht mir das schon ein bisschen verrückt.
Na, manchmal habe ich das auch, wenn ich den Geschmack einmal auf der Zunge hatte, dann möchte ich das wieder erneut, also möchte ich den Wein probieren oder trinken. Dann habe ich so dieses, wie so ein ganz entferntes Gefühl oder ein Lied, was man mal gehört hat, was man irgendwie noch mal hören muss. Und das löst bei mir manchmal so dieses Zuckerverhalten.
Ja, besonders gut ist natürlich, kann man das nicht oft genug haben. Ne?
Ja.
Aber ja, Suchtverhalten ist ein sehr gutes Wort.
Weißt du, was ich ganz gerne am Schluss noch anbringen würde, was ich aber als mehr oder weniger ganz großes Lob sehen würde? Es gibt ja so manche Sachen im Berufsleben, die man total bedauert. Und ich fand es damals total schade, dass ich dich beim Buch nicht mit dabei hatte. Das war mein Fehler. Ich hatte verschiedene Leute gefragt, wie müssen wir da dabei haben. Und weil du diese wunderbar zurückhaltende Art hast, die ich super angenehm finde, weil du halt kein Lauttreter bist, bist du total durch den Radar gerutscht. Und das tat mir total, als es fertig war, dachte ich, scheiße, Ben. Und das fand ich so schade. Du hättest das Ganze, ich würde da jetzt am liebsten noch eine Seite reinkleben. Umso glücklicher bin ich, dass du...
Also ich hab da witzigerweise 2 Exemplare von dem Buch zu Hause.
Ah, witzig.
Also ich habe 2 Geschenke gekriegt und einem steht drin, einer fehlt.
Ja.
Und das Smiley drin.
Und das ist in der Tat auch ganz doll so, kann ich mehr als attestieren. Es entstand aus der Situation heraus und wahrscheinlich, weil du genauso bist, wie du bist, was aber sehr, sehr positiv gemeint ist.
Ein herzliches Dankeschön an den heutigen Supporter, den Begleiter dieser Podcast-Folge, an das Pfälzer Weingut Waage Kwaffmann für die Unterstützung dieser Podcast-Folge. Ich fand es mehr als beeindruckend, dass es dieses Weingut ja schon seit 100 Jahren gibt und finde es sehr erstaunlich, welche besondere Qualitäten in diesem kleinen Pfälzer Örtchen Bissersheim erzeugt werden. Am 20. November 1900 erblickte Wilhelm Waage das Licht der Welt. Zusammen mit seinen 6 Geschwistern wuchs er im kleinen Örtchen Bissersheim auf und seit 1924, also eigentlich genau vor 100 Jahren, führte er mit seiner Frau Luise den damaligen Gemischtbetrieb, teils durch sehr schwierige Zeiten. Der Weinbau spielte damals nicht die große Hauptrolle, aber das sollte sich im Laufe der Zeit ändern. Denn so richtig Fahrt nahm dieser Betrieb, als Gunter Pfaffmann 1973 in die Familie einheiratete auf. Seitdem heißt das Weingut Waage Kwaffmann. Dem ursprünglichen Namen blieben die Winzer dennoch treu und fokussieren sich auf hochklassige Waage-Weine. Seit Gunter Pfaffmann das Weingut führt, vollzog sich im Hause Waage Kwaffmann ein gewisser Wandel. Das Haus konzentriert sich zunehmend auf anspruchsvolle sowie originellen Wein. Mittlerweile ist der Generationswechsel geschafft. Frank und Thomas Pfaffmann führen in der 4. Generation das Weingut gemeinsam mit den Eltern Gertraud und Gunther. Heute steht Waage vor allem für die spitzen Chardonnays und Spätburgunder. Die Winzer möchten mit dem Weingut Waage Kwaffmann Neues wagen und unter anderem einen noch stärkeren Akzent auf die biologische Bewirtschaftung der Weinberge setzen. Auf 50 Hektar breiten sich die Weinberge des Weinguts in der Pfalz aus. 60% der Lagen sind mit Spät-, Grau- und weiteren Burgundersorten bestockt. Zum Weingut gehören bekannte Spitzenlagen wie der Bissersheimer Goldberg, einem Südhang mit lehmigen, kalkigen Böden, Großkalbacher Burgweg, eine alte Lage, die seit Ende des 15. Jahrhunderts existiert und sich durch Boden mit hohem Kalkgehalt auszeichnet, Kirchheimer Steinacker, Geisberg und Schützenhaus. Das Terroir mit mildem Mikroklima und dem tertiären Kalk lässt sowohl die roten als auch die weißen Sorten gedeihen und verleiht den Weinen eine extrem elegante Mineralität. Thomas Pfaffmann strebt eine breit gefächerte Weinkollektion an und seine Weinberge bieten dafür die besten Ausgangsbedingungen. Und egal, bei welcher Verkostung man schaut, Waage-Weine sind immer unter den Top der verkosteten Weine. Und natürlich wird dieses Weingut auch höchst positiv bei Weinplus mit 4 von 5 Sternen, beim Falstaff mit 4 Sternen, beim Gomio mit 3 Trauben, beim Eichelmann und beim renommierten Vinum Weinguide mit 3,5 Sternen gelistet. Und. Dass die Kreation nicht unter dem Namen Pfaffmann, sondern vorrangig als Waage-Weine auf den Markt gelang, hat mehrere Gründe. Zum einen ermöglicht der Fokus auf den Namen Waage eine Verbindung zu den Wurzeln des Hauses und der bewährten Tradition. Zum anderen bleibt der Name Pfaffmann auf dem Etikett weitestgehend außen vor, weil in der Pfalz hohe Verwechslungsgefahr mit anderen Weingütern namens Pfaffmann herrscht. Das Ziel von Frank und Thomas Pfaffmann ist es, hochwertige Weine zu kreieren und das Terroir ihrer Heimat zu machen. Diese Weine sind mineralisch und offenbaren einen klaren Pfalzcharakter. In die Hände spielen den Brüdern Thomas und Frank Pfaffmann vor allem auch das Klima und die Böden der Region um Bissersheim. Auf den tertiären Kalk geprägten Lagen gedeihen Reben vortrefflich und gewinnen ein facettenreiches Profil. Nicht zuletzt deshalb sehen die beiden die Burgunder-Rebsorten wie Chardonnay oder Spätburgunder respektive bzw. Pinot Noir als ihre Pflicht, nein, als ihre
Herzensaufgabe. In den Weinbergen von Wagik Pfaffmann wachsen natürlich verschiedentliche Rebsorten. Die Rotweine von Wagik Pfaffmann gern spontan, der Maische und Reifen im Anschluss in kleinen sowie großen Holzfässern. Für die Weißweine verwenden die Winzer nicht nur Edelstahltanks, sondern auch Holzfässer unterschiedlichster Größe. Das Portfolio des Hauses ist breit gefächert, ein Großteil nehmen die Burgunder Rebsorten ein. Jedoch gibt es auch herrliche, rassige, lebendige, strukturierte, mineralische Pfalzrieslinge. Durchweg überzeugt Wagik Pfaffmann mit frischer, junger und dynamischer Weinkultur. Mit guten Qualitäten gibt man sich im Weingut Wagik Pfaffmann nicht zufrieden. Thomas Pfaffmann will zu den besten Erzeugern Deutschlands gehören und hat darauf sein gesamtes Handeln ausgelegt. Die Qualitäten sind begeistert und ich bin unglaublich gespannt, was wir künftig noch aus dem Hause Wagik Pfaffmann zu hören und zu probieren bekommen. Das mag ich an diesem Podcast-Format. Jede Folge ist richtig individuell, jeder Sommelier so unterschiedlich. In allem, in seinen Ansichten, in seinen Erfahrungen, in seinen Entwicklungen und in seiner Art, sich zu artikulieren. Und nach den Berliner Gästen, nach den Gütersloren, nach unseren Zugereisten aus Österreich, nach den Oberpfälzern, war es für mich total spannend, mich auf diese norddeutsche Mentalität einzulassen, wo man mit Moin Moin statt Moin schon als Plappermaul gilt. Und diesem Podcast-Format, dieser Podcast-Folge einen ganz eigenen Rhythmus zu geben. Ich mochte die Ruhe und der erfahrene Tiefsinn, der von Ben ausging und die Folge ohne Frage sehr geprägt hat. Und ich mag auch den Drive, den die Folge nach und immer weiter aufgenommen hat. Und eigentlich ist es richtig schade, dass sie jetzt schon vorbei ist. Für alle die, die nicht genug von Ben bekommen konnten, kann ich nur dringend einen Besuch im Restaurant Jörg Müller mit einer unfassbar interessanten Weinkarte, die wie im Podcast geschildert, auch gerne online einsehbar ist und durchaus auch als Lehrstück verwendet werden kann, wahrzunehmen. Vielen lieben Dank, lieber Benjamin Müller-Birkholz, dass du heute mein Gast warst und dein Wissen, deine Emotionen, deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Und wie es so schön heißt, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und nach der gelebten Ruhe vom Big Ben bin ich richtig gespannt, welche Facetten dieses Berufes uns einer der lebendigsten und zugleich der musikalischsten Sommeliers dieser Branche offeriert. Und offenbart. Justin Leone ist in der kommenden Woche mein Gast und ich freue mich sehr auf ihn und auf seine Geschichte. Und nicht minder bedanke ich mich aufs Allerherzlichste bei euch, ihr lieben Hörer, für, das kann man jetzt nach den Folgen schon sagen, für eure Treue, für eure Unterstützung, für den ein oder anderen Gedanken, den ich per Zuschrift bekommen habe, für die Fürsprache, für dieses Projekt, für diesen Podcast, die mir oft eine richtige Gänsehaut verliehen hat und einfach fürs Zuhören, fürs Kommentieren, fürs Liken und fürs Bewerten. Und natürlich möchte ich mich abschließend auch ganz herzlich bei der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Schlumberger, Consiovini und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg für die aktive wirtschaftliche und händische Unterstützung bedanken. Dank ihnen ist es möglich, ein so besonderes und branchenrelevantes Projekt wie Sommelier ins Leben zu rufen. Vielen, vielen Dank.
Hallo, mein Name ist Vera Ruskin. Ich bin vor geraumer Zeit nach Sylt gezogen. Dort lernte ich Ben Birkholz Müller kennen, seines Zeichens Sommeliers. Bis dato war ich Biertrinkerin, das änderte sich aber schnell und ich lernte von der Pike auf von Ben, wie man so sich den wunderbaren Genüssen des Weines hingibt. Unter anderem gab es einen kleinen Ausflug nach Berlin gemeinsam, da der Rolling Pin Award zu vergeben war und es eine Nominierung gab. Die ganze Sache war so, dass mir bis dahin klar war, ich erwähnte das auch Ben gegenüber, denn mein Limit lag bei, ich kann 2 Gläser Wein trinken. Die ganze Sache endete in der Bar Freundschaft bei allerbester Laune. Und Ben hatte sich ganz klar zur Aufgabe gemacht, mir
Wein in all seinen Vorzügen und in all seinen Facetten näher bringen zu wollen. Und erwähnte auch immer wieder, ich solle nicht probierfaul sein, was ich nicht war. Und so war es am Ende das Foto mit den 8 Flaschen Wein darauf, die uns den Abend wunderbar versüßten. Es war einfach herrlich, was Freunde füreinander tun. So gab Ben mir direkt am Anfang sein Fachbuch Biochemie des Weinbaus, da er wusste, ich studierte Biologie vor sehr langer Zeit einmal. Und ich ging in den Urlaub. So habe ich für Ben dieses gesamte Buch gelesen und dann haben wir uns darüber ausgetauscht, fachmännisch, auf seinem Weinberg auf Sylt, dem nördlichsten Weinberg Deutschlands. Wunderbar auch die Weinlese des allerersten Weines. Eine wunderbar großartige Veranstaltung. Wie immer super gastfreundlich. Tolle Menschen kommen zusammen, werden zusammengebracht durch Ben. Es war einfach eine herrliche Veranstaltung. Auch zu erwähnen an dieser Stelle der Ausflug nach Oslo. Denn dort ist es einfach ein Paradies für Menschen, die Wein lieben. Und Ben war wie ein Kind im Bonbonland. Durch diese Stadt liefen wir. Es wurden schon vorher flaschenweise Wein reserviert. Wir begannen um 16 Uhr. Die Restauranttür wurde aufgeschlossen. Wir standen schon davor, um schon mal die ersten Weine zu probieren, um dann nochmal zu gehen, um zu unserer Reservierungszeit um 19 Uhr zurückzukommen, um uns dann den weiteren freudigen Genüssen des Weines hinzugeben. Natürlich immer mit wunderbaren Erklärungen und Anekdoten gespickt. Es ist einfach ein herrlicher Abend. Es gibt einfach auch keinen besseren Humor als den von Weintrinkern. Was mir wirklich immer gut gefallen hat, da ich das Weintrinken erst gelernt habe von und durch und mit Ben, ist, dass es gab, seine Devise lautete immer, ich solle trinken, was mir schmeckt und nie darauf achten, dass es irgendwelche äußeren Vorgaben gäbe, sich Dinge gehörten, bestimmte Weine zu bestimmten Lebensmitteln oder Gerichten passten. Und das fand ich immer großartig, weil es wenig Dogma gibt und sehr viel Wissen, wunderbare Erklärungen, immer wieder mir Jahrgänge erklärt wurden, Gegenden, Weine, Namen. Es ist einfach ganz wunderbar, die Herangehensweise. Immer steht der Genuss im Mittelpunkt, nie Dogmatismus. Immer die Traube, der Wein, das Leben.